Herzlich willkommen zum Triathlon Chat 160 und heute geht es ungeplant, sind wir wieder eine Stunde 50 oder sowas in die Tiefe des Trainings eingetaucht, Nils.
Aber du hast mich gecatcht, das war fies.
Ja,
das war fies.
Es ging immer tiefer rein ins Rattenloch. Also man kann so sagen, es fängt breit an und am Ende geht's um Laufband, Laktatmessung und um 0,2 km/h hoch und runter justieren. Und da ist jetzt wirklich vom Anfänger bis zum Nerd alles dabei. Und wenn du als Anfänger dir irgendwann das zu viel ist, dann schalt einfach aus.
Nee, weil dann verpasst du nämlich meine Rache, dass du mich ins Rattenloch reingesetzt hast, hast du mich schon wieder vergessen. Am Ende habe ich mich dann nämlich dafür gerecht, dass du mich wieder, dass mein Nerdyism wieder rausgeholt hast. Also es lohnt sich auf jeden Fall durchzuhören. Auch, ich gebe zu, dass dann vielleicht so 20 Minuten wirklich sehr speziell sind. Aber es gehört ja auch dazu, macht auch Spaß. Und wahrscheinlich auch so ein bisschen motiviert vom positiven Feedback der letzten Episoden, weil sich doch, merkt man doch immer wieder über Training, da freuen sich die Leute halt einfach. Das ist so eine Allzweckwaffe, die kann man ziehen und da sind wir so ein bisschen versteckt hingekommen. Aber nicht mehr lange quatschen, rein in die Werbung und dann rein in Episode 160.
Und im Podcast Curex wieder unser Presenter hier. Und ja, ihr kennt es mittlerweile, Curex macht die besten Einlegesohlen, egal für Laufen, Radfahren oder Hiking oder man kann es natürlich auch im Alltag benutzen in seinen Sneakern. Aber für mich ist und bleibt einfach die beste Sohle die Bike Pro. Die habe ich wirklich immer im Einsatz. Die ist in all meinen Radschuhen drin, egal ob es Gravel ist, ob es Rennradschuhe sind. Und ich habe es in der letzten Werbung berichtet, auch in meine neuesten Schuhe wieder reingemacht. Und Nils, shame on me. Mir ist es gerade, als ich gesehen habe, Curex ist heute wieder Presenter in unserer Episode, ist es mir siebenteils eingefallen, dass ich dir berichten wollte von dem Test einbeinig auf der Curex-Sohle und auf so einer normalen labbrigen Sohle.
Hast du es gemacht?
Nein, ich habe es vergessen.
Ich dachte, ich muss es
unbedingt nachholen. Ja, shame on me, deswegen sage ich es ja. Ich habe es, den Werbehaken kann ich heute nicht ziehen. Aber ja.
Aber wir sprechen ja in dieser Episode auch ein klein bisschen um Laufverletzungen, also jetzt nicht explizit, aber wir kommen auf das Thema, was macht der weiche Foam und was ist es gerade über die Plantarfaszie, haben wir gesprochen, ist ein sehr, sehr heikles Thema bei vielen Athleten gerade. Genau, über Sam Laidlaw sind wir drauf gekommen. Und auch da hilft natürlich die Run Pro von Curex ganz extrem, weil halt einfach das Fußgewölbe ein bisschen stabilisiert wird, gerade auch in diesen extrem weichen Schuhen, wo man ja doch eher so ein bisschen schwammiger unterwegs ist. Die haben natürlich einen extrem hohen Wohlfühlfaktor, brauchen wir gar nicht drüber zu reden. Aber die Fußmuskulatur, die wird halt auch wirklich, ja, die wird halt auch labberig. Und da hilft tatsächlich die Run Pro auch, um euch so ein klein bisschen mehr Support zu geben, ein klein bisschen mehr Stabilität zu geben. Und um halt einfach den Bänder- und Sehnapparat zu entlasten. Ich sage immer, das ist mal ein bisschen wie so ein Stoßdämpfer, den du einfach nochmal frisch in die Schuhe reinmachst und was halt einfach dafür sorgt, dass du nochmal ein paar zusätzliche Kilometer fahren kannst. Und ich glaube, das wissen wir alle. Mehr Kilometer, die nicht dazu führen, dass ihr euch verletzt, sondern die wirklich produktiv nach vorne gehen, sorgen in der Regel auch für bessere Leistungen. Deswegen, Nix hat gesagt, sein absolutes Favoritenprodukt von Curex ist die Bike Pro, aber es lohnt sich definitiv auch die Run Pro mal auszuprobieren, weil man halt einfach gerade, wenn man jetzt im Winter mehr laufen will, diesen zusätzlichen Stoßdämpfer am Fuß quasi hat, ohne ihn wahrzunehmen, denn das ist das Schöne, dass es keine Sohle ist, die irgendwie unangenehm wahrgenommen wird, sondern die halt einfach eure Einlegesohle im Schuh rausnehmen, Curex Run Pro reinnehmen und dann werdet ihr merken, dass ihr tatsächlich ein sehr gutes Laufgefühl habt.
Sehr gut. Und für alle, die Probleme beim Radfahren mit einschlafenden Füßen und so, haben wir auch schon lange nicht mehr erwähnt hier in der Werbung, checkt es auf jeden Fall mal aus, weil das kann auch definitiv helfen. Curex.de/pushinglimits oder Link in den Shownotes und mit dem Code PushingLimits, 10 PushingLimits, alles groß geschrieben, bekommt ihr 10% Rabatt. Und damit würde ich sagen, starten wir jetzt hier rein in den Podcast.
So, Nicky Boy, eigentlich dachte ich natürlich, dass wir das Thema T100 auch nochmal aufnehmen müssen.
Schon erledigt, Nils.
Hab ich gesehen. What the Funk, Fred. Ist natürlich auch viel besser, weil ich meine, wenn das einer beurteilen kann, dann Fred. Wobei der wahrscheinlich auch so ein bisschen die T100 PTO-Brille auf hat, oder?
Ja, nicht mehr so dolle, ne? Die war schon mal. die Gläser der Brille waren schon mal mehr T100 gefärbt. Ich glaube, er hat sich im Kopf schon davon verabschiedet, das Geld mitzunehmen, was es da zu verdienen gibt. Und beschäftigt sich jetzt mit Pro Series und Ironman und, oder was heißt Pro Series, gar nicht so doll, das hat er ja gesagt, sondern Hawaii ist so, das All Eyes on Hawaii.
Ich wollte gerade sagen, ich glaube, es ist gar nicht das Dollarzeichen oder das Eurozeichen.
Nee.
Was Fred Prestige. Jetzt, ja, also bei der PTO glaube ich schon. Wobei ja. Ich auch da glaube, dass tatsächlich bei Fred so ein bisschen dieser Klassenfahrtcharakter, dass sie sich halt einfach immer an unterschiedlichen coolen Orten der Welt treffen, in dieser Gruppe zusammen unterwegs sind. Und ich meine, er war ja auch tatsächlich letztes Jahr eins der Gesichter der PTO. Das ist natürlich auch extrem cool, auch cool für die Sponsoren. Und ich glaube, das macht schon auch extrem viel Spaß. Ich meine, das siehst du ja auch an Mika oder an Rico und Co., die da regelmäßig unterwegs sind. Willi Hirsch jetzt ja, finde ich auch. Ich meine, der war auch wieder am Start. Und das ist, glaube ich, macht auch einfach Bock, so Teil dieser illustren Truppe zu sein. Aber ihr habt darüber geredet, ich habe es noch nicht hören können. Deswegen brauchen wir da jetzt nicht mehr großartig drauf einzugehen. Hast du es live gesehen?
Ich habe es live gesehen, ja. Ich habe mir die Show live angeschaut, wo zu viel Rad gefahren und zu wenig gelaufen wurde. Und Fred hat dann nochmal erklärt, dass es beim Rad auch nie einen Lap-Counter gibt, aber beim Laufen gibt es einen Lap-Counter und der ist anscheinend irgendwie einmal kurz ausgefallen. Deswegen wurden dann die Athleten irgendwie reingebeten zu früh. Und deswegen haben sie dann auch entschieden, laut Regelwerk dann eben nach der 7. statt 8 Runden das Ding zu beenden. Und dann haben wir noch so ein bisschen hin und her diskutiert. Wegen 8-Runden-Kurse und so, dass das jetzt auch nicht das Allergeilste ist natürlich. Und ich habe dann die These noch aufgestellt. Ich verstehe auch nicht, warum sie das da in Dubai und sowas machen, wo Fred meinte, ja, da gibt's Kohle. Wo ich noch versucht habe, dagegen zu halten und gesagt, ja, mach das Ding irgendwie in Deutschland oder Frankreich oder sonst was, wo viel los ist. Da kriegst du dann auch wirklich die Mitteldistanz ausverkauft und die Leute bleiben da und kaufen am nächsten Tag oder am gleichen Tag noch ein Ticket für die Tribüne, wenn das Profirennen ist. Aber da hat Fred dann gesagt, dass da 4000 Leute am Start sind, aber da habe ich ein paar Nachrichten bekommen, dass das doch nicht so ganz ist. Da müssen wir vielleicht nochmal weiter recherchieren, wie das jetzt wirklich ist und wie diese T100-Rennen ausgebucht sind. Also wenn da irgendwer hier von den Hörern Infos hat, schickt die gerne mal rüber. Das würde mich schon auch sehr interessieren, weil also die Info, die ich jetzt gekriegt habe, war, dass sehr viele von diesen Leuten dann auch irgendwelche Firmenstaffeln und so sind. Also gar nicht dann die typischen Teilnehmer auf der Mitteldistanz eben. Und die brauchst du ja. Das sind ja die richtigen Kern-Core-Triathleten, die dann auch am Streckenrand stehen und da Zuschauer sind, weil das war halt in Dubai schon richtig traurig. Ich weiß nicht, ob du den Zieleinlauf der Frauen gesehen hast. Da waren ja wirklich nur im Finishline-Shoot so irgendwie 2 Fotografen und 3 Kameramänner und das war es halt so. Also,
ja, das ist schon gar nicht. Also ich muss auch ganz ehrlich sagen, in dem Moment, wo die 3 vorbeigefahren sind, und na klar kannst du jetzt irgendwie sagen, es liegt in der Verantwortung des Athleten, den Kurs zu kennen, die Strecken zu kennen, aber ich finde 8 Runden ist halt schon auch, da kann man sich schon mal verzählen, dann muss man halt auch einfach bedenken, du hast ja so eine Zeitvorstellung im Kopf, dass du dir halt so sagst, okay, 80 Kilometer fahre ich wahrscheinlich so 1,45 bis 1,50 oder 1,50, dann schwimme ich und die waren ja brutal schnell unterwegs, also ich meine, die sind ja glaube ich fast einen 50er Schnitt gefahren vorne, dann kommst du da dann irgendwie auch ein bisschen ins Grübeln und dann guckst du aufs Tacho und dann stehen da nur 76 Kilometer statt 80. Das ist alles irgendwie so ein Erklärungsversuch. Was ich aber tatsächlich finde, ist, bei so einem Rennen und solchen Kalibern, die da am Start sind, muss es ein Führungsfahrzeug geben, was dann halt einfach nach 8 Runden stoppt oder Richtung Wechselzone abbiegt. So, und wenn es das nicht gibt, und es war ja tatsächlich wohl auch so, das hat Martin van Riel ja gepostet, du hast gesagt, mittlerweile hat er den Post umgeschrieben oder ich weiß es nicht genau.
Ja, oder es gibt einen neuen, also ich weiß es nicht.
Der allererste Post war auf jeden Fall, dass er sich beim Sieger entschuldigt hat und gesagt hat, der Sieger heute war ganz klar Ironman. Und dann hat er, glaube ich, in einem Kommentar dann auch nochmal geschrieben, das ist halt einfach, dass er schon aus den Schuhen raus war, dann war er überrascht, als Hayden Wild noch weitergefahren ist und dann hat er geguckt und dann haben Offizielle noch gerufen, one more lap. So, und das ist, glaube ich, einfach, also sowas darf halt einfach nicht passieren. Also wenn es halt wirklich eine Profiserie ist, die sich anschickt, die Profiserie schlechthin in Triathlon zu sein, dann darf sowas nicht passieren. Dann muss da ein Motorrad sein, was in die Wechselzone abbiegt. Also das kann im Eifer des Gefechtes einfach auch passieren, muss man einfach so sehen. Klar, es ist immer hinterher immer einfach zu sagen, Hayden Wild ist sowas schon mal passiert und und für mich war auch in der Situation der Reiz komplett weg.
Fred also, hat gesagt, das haben sie extra gemacht, damit Hayden nochmal geschlagen wird, damit die Serie spannender bleibt.
Ja, aber ich meine, wie bitter ist das halt auch für Marges Margerie und für Martin van Riel. Das ist halt schon bitter. Ich meine, das geht da halt einfach auch richtig um Geld und die setzen ihre ganze Saison irgendwie darauf aus und das finde ich schon auch echt, echt knackig. Und für mich war in dem Moment wirklich der Reiz weg, weil auch einfach dann, ja, also auch, du hast ja auch Mika dann gesehen. Ich meine, klar, das war dann natürlich noch mehr Kabarett, als dann der Führende auch noch eine Runde zu viel gelaufen ist. Oder alle
nee, ist er nicht. Er ist richtig gelaufen.
Und die anderen sind eine Runde zu wenig gelaufen.
Ja, ja, eigentlich wäre es ja so gewesen, dass nur 5 Athleten die richtige Anzahl an Runden gemacht hätten. Und eigentlich wären 5 Athleten ins Ziel gekommen, der Rest hätte disqualifiziert werden müssen. Und ja, dann wäre es irgendwie ganz anders ausgesehen. Aber das, ja, keine Ahnung, das wollten sie wahrscheinlich dann auch nicht machen. Und es gab ja eben diesen Lap-Counter, der dann anscheinend ausgefallen ist und nicht funktioniert hat und deswegen eine Runde weniger angezeigt hat. Das war dann so die Begründung am Ende. Aber ja, war jetzt nicht die größte Werbung für T100. Ich hab's ja vorher schon im Gefühl gehabt, Nils. Das ist uninteressant. Und dann hast du mich ja nochmal kurz vom Gegenteil überzeugt, mit dem, wer alles startet und wie geil das wird und so. Und dann habe ich es mir angeguckt und ich muss sagen, wenn ich ehrlich bin, ein bisschen Entertainment-Faktor hatte das Ganze schon.
Na, klar, das war ja eher so ein bisschen
Slapstick. Ja, Slapstick.
Es war wirklich gute, Slapstick.
Guter Slapstick. Triathlon-Comedy.
Genau, Triathlon-Comedy. Und das aber halt echt bei solchen Athleten. Wobei wir haben ja auch, oder ich habe ja auch Mist erzählt, weil ich irgendwie, ich weiß auch gar nicht, wie ich darauf gekommen bin, dass ich gedacht habe, dass Jelle Gehens startet. Und dass es jetzt das lang ersehnte Aufeinandertreffen wieder von Jelle Gehens und Hayden Wild gibt. Aber es gibt ja tatsächlich noch ein Rennen. Und da kann man davon ausgehen, dass da sehr viele am Rand stehen, die händisch mitzählen und ganz klar wissen, dass alle Leute in der richtigen Runde sind, weil nochmal darf sowas natürlich nicht passieren. Und ich glaube, beim Finale, da treffen dann tatsächlich auch die beiden dominierenden Athleten dieser Saison aufeinander, Hayden Wild und Jelle Gehens, was die Halbdistanz anbelangt. Und mal gucken, Mika hat sich ja auch wieder extrem stark präsentiert. Also ja. Das war schon, weiß man jetzt nicht, ob er auch im normalen Rennen aufs Treppchen gekommen wäre. Ist auch müßig, weil es halt einfach wirklich ein absurdes Rennen war. Was ich extrem cool fand, dass tatsächlich alle 3 Athleten, die zu viel gefahren sind, trotzdem ja das Rennen beendet haben. Ne? Also auch Hayden Wild, dass der nicht in eine Sekunde gezögert hat.
Und der war ja auch noch bis Kilometer 15 war er sich ja auch noch komplett sicher, dass er richtig liegt und alle anderen falsch.
Ja, ja.
Also er hat ja allen, die er überholt hat auf der Strecke, noch gesagt so, nee, ihr seid zu wenig gefahren. Ich bin richtig gefahren. Ihr habt zu wenig. Ich hatte 84 Kilometer auf der Uhr oder 74, ich weiß nicht.
Oh,
76.
Echt? Also einfach
der war so richtig, der hatte eine Aura, Junge. Also es war so, hier, ich bin der Babo, ich liege richtig, ihr liegt falsch. Und das hat er jedem, den er erholt hat, auch ganz klar zu verstehen gegeben. Also das war schon stark anzusehen.
Das muss man
so
halt
ein Selbstbewusstsein musst du erstmal haben.
Ich meine, der Typ ist halt einfach, 11 Kilometer mehr gefahren, glaube ich. Ich glaube, er ist 11 Kilometer mehr gefahren und ist 6. geworden.
Nee, 8 Runden, das müssten ja dann 10 Kilometer oder 9 Kilometer gewesen sein. Es war etwas weniger als 80 Kilometer. Ich glaube, es waren 76 Kilometer oder 78 Kilometer oder sowas, die Runde.
Also dann sind es 9.
Gesagt, Fred. Ja, genau, 9 Kilometer.
Dann waren es 9, 9,5. Sind aber trotzdem lapidar, so um die 13 Minuten.
Ah, nee, es gab nur eine Anfahrt vom Schwimmen, also irgendwie so um die 8 Kilometer waren
es. Nee, entschuldige, es waren 11 Minuten. Es waren 11 Minuten, ja. Weil das habe ich auch gelesen und das war tatsächlich ein Gedanke, den ich auch gehabt habe. Wenn jetzt alle quasi regulär gelaufen wären, hätte man auch sagen können, wir ziehen einfach den 3, die zu viel gefahren sind, die Zeit ab, die sie für die letzte Runde gebraucht hätten. Weißt du, das wäre ja fair gewesen.
Das wäre der smarteste Move gewesen auf jeden Fall.
Aber
dann war der Lap-Counter, der hat noch gesagt so, nee, komm, wir setzen noch einen drauf hier. Komm, wir setzen.
Aber das waren 11 Minuten. Ich meine, der Typ ist einfach 11 Minuten länger gefahren als alle anderen und ist 6. geworden oder 7., glaube ich. Das ist schon echt absurd. Also ja gut, aber es ist, wie es ist. Der große Verlierer war definitiv die PTO. Also da brauchen wir, der größte Verlierer waren die Athleten. Ganz klar dazu.
Ja,
also das ist halt einfach Worst-Case-Szenario. Danach die PTO und als drittes dann wahrscheinlich die Fans vom Triathlon-Sport, weil ich habe tatsächlich dann irgendwann ausgemacht, weil ich halt einfach, fand es halt einfach lächerlich. So, und das ist dann natürlich schon wirklich extrem frustrierend. Ich bin super gespannt, wie es jetzt nächstes Jahr wird. Ich meine, das ist ja auch so krass irgendwie. Iron Man macht jetzt den Move, dass sie die Geschlechter wieder zusammenführen. PTO macht genau das Gegenteil, wo du so denkst, so, ey, was soll der Scheiß? Also ich meine, das war ja nun wirklich die Diskussionsgrundlage schlechthin der letzten Jahre, dass es halt einfach atmosphärisch super viel gekostet hat, dass die Rennen.
Aber
halt
T100 hat ja keine Atmosphäre bei den Rennen.
Naja, ich finde schon, dass das, also was sie ja wirklich gut gemacht haben, ist eben dieses Klassenfahrt-Feeling.
Ja, mit den Athleten, das stimmt, okay.
Und
das kriegst du ja nicht mit als Zuschauer groß. Die Insights haben wir ja auch nur, weil wir eben Fritz YouTube-Video haben,
ja, aber nee, ich finde auch,
reden und so.
Ich finde aber auch tatsächlich, dass die Videos, die PTO dann die Woche vorher schon produziert hat, das ist jetzt dieses Jahr auch ein bisschen weniger geworden. Aber so diese ganze Berichterstattung im Vorfeld der Rennen, da haben wir uns ja auch schon mal drüber unterhalten, dass Ironman da halt auch extrem nachgelegt hat, aufgrund der PTO meiner Meinung nach. Aber
ja, auf jeden Fall, ja.
Ich fand schon, dass dann halt auf YouTube so in der Rennwoche meistens so 4, 5 Videos kamen, die wirklich gut waren, die gezeigt haben, wie die Athleten sich vor Ort vorbereiten. Und das ist ja gerade, da kommen dann ja eigentlich auch, finde ich, wieder so diese unklassischen Triathlon-Locations, wie halt irgendwie Dubai oder Singapur, wo dann die Athleten da auf der Rolle trainieren oder dann halt irgendwie dann auch mit irgendwelchen Schülern vor Ort so Projekte machen. Das fand ich eigentlich schon immer ganz cool. Und da hat man ja schon gesehen, dass einfach diese Atmosphäre unter den Athleten überragend war. Und dass das halt einfach ganz viel ausgemacht hat. Und wenn du jetzt halt sagst, okay, bei dem Rennen starten die Frauen, bei dem Rennen starten die Männer, nimmst du das ja wieder. Und das ist wirklich so ein Schritt, den ich halt tatsächlich überhaupt nicht verstehen kann. Und deswegen, ich bin da auch extrem skeptisch, was die PTO-Serie im nächsten Jahr so noch auf die Beine stellt und ob das halt die Leute einfach noch interessiert oder dann doch noch weniger interessiert als dieses Jahr. Haben wir schon oft drüber gesprochen, also der Gewinner meiner Meinung nach ganz klar Iron Man und halt auch die Pro Series, da haben die wirklich einen sehr, sehr guten Move gemacht und ja, das war jetzt echt, also das war schon echt lächerlich, was da abgelaufen ist. Und also ich habe dann tatsächlich ausgeschaltet und habe mir das Frauenrennen gar nicht mehr angeguckt. Nicht, weil mich das Frauenrennen nicht interessiert, sondern einfach tatsächlich, weil ich das so schlecht fand, dass ich echt gedacht habe, nee, da habe ich jetzt keinen Bock mehr, da irgendwie nochmal einen Tag um die Ohren zu hauen. Also.
Naja, absolut verständlich. Aber ja, schauen wir mal, was da noch kommen wird im letzten Rennen. Ich habe sogar gerätselt, ich hatte das schon wieder komplett vergessen, dass es noch ein Rennen gibt aufgrund von diesem Chaos. Und dann ist das auch so ein bisschen noch weiter in den Hintergrund gerückt. Das ist ganz lustig, dass das so, ich habe es gerade erst gecheckt, dass es noch ein Rennen gibt, wo du davon gesprochen hast. Weil ich hab heute von Lucy Charles Barkley einen Post gesehen. So, also im Wortlaut, die Saison wird immer länger und letzte Rennen steht noch an, bereite mich vor und crazy und ne. Dann dachte ich so, hä? Wo startet die denn jetzt noch? Habe ich überlegt, macht die Cozumel? Habe ich dann die Startliste geguckt? Nee, ist ja jetzt aber auch schon am Wochenende. Und dann
Australien, Western Australien.
Ja, dann war mir nicht, bin ich auch drüber weggekommen wieder, weil ich viel zu tun hatte heute. Und jetzt erzählst du es gerade und jetzt ist mir klar geworden, da ist ja noch ein Team aneinander drin.
Sie liegt da ja auch richtig gut im Ranking.
Ja, ja,
also,
ja.
Das muss man auch echt sagen. Also das ist schon echt krass. Ich meine, das Rennen ist dann im Dezember, ich glaube Mitte Dezember ist es irgendwie. Und dann, wenn du halt jetzt die Pro Series machen willst, startet das Ganze Ende März schon wieder in Neuseeland.
Also das funktioniert nicht, beides zu machen, ne?
Nein,
ich meine,
definitiv nicht.
Das kann man ja auch so sagen, da ist Ironman ja auch richtig clever, wie sie dann die Rennen verteilen jetzt, ne? Dass sie A, einmal schon mit einem Pro-Series-Race früher anfangen, weil das gibt natürlich den Athleten die Möglichkeit, auch wirklich gute Langdistanzen einzubringen, wenn man das über die ganze Saison stretcht, also sportlich super cool. Und natürlich nimmst du auch sofort irgendwie T100 und sonst was so ein bisschen. Wenn sich ein Athlet auf die Pro-Series fokussieren will, dann muss er im März einen Ironman machen und in guter Shape sein, um da schon Punkte einzusammeln. Und das wird natürlich immer schwieriger, zweigleisig zu fahren. Also ich glaube, was wir halt sehen werden, ist am Ende nicht, dass jetzt die T100 komplett untergeht oder leidet, sondern die müssen sich so ein bisschen umstrukturieren, meiner Meinung nach einfach. Das wird halt, es werden immer mehr Kurzdistanzler T100 racen, meiner Meinung nach. Und das wird so ein bisschen einen weiteren Zwischenschritt zwischen, ich mache jetzt den Wechsel auf die Mittel/Langdistanz, dass du dann die Kurzdistanzler auch in der Saison immer mal wieder irgendwie ein paar Rennen machen werden oder ein paar auch dann sich auf T100 konzentrieren werden, wenn es halt vielleicht bei der WTCS nicht ganz vorne mit dabei reicht oder was auch immer. Also ich glaube, es gibt mehr Optionen dann noch für die Kurzdistanzler und dass wir dann eher bei denen, die wirklich sagen, ich mache Ironman, das ist dann, dass die auf die Pro-Series gehen, dass die Langdistanzen machen und dass die auch die Pro-Series 70-30 dann machen und die dann eben fokussieren werden. Und da bin ich gespannt, ob da die These richtig ist von mir, aber ich glaube, so wird sich das dann irgendwann rauskristallisieren, dass die Leute, die ihren Hauptfokus eben auf die Langdistanz oder die Langdistanz machen, das werden die Ironman-Athleten sein und die WTCS-Athleten, das werden die zur Mehrzahl, zum größten Teil die T100-Athleten sein. Nicht wie es jetzt am Anfang war, oder wie es am Anfang diese PTO, als sie aufkamen mit dem Collins Cup und so. Am Anfang waren das ja eher die Mitteldistanz/Langdistanz-Athleten und ganz vereinzelt mal ein paar Kurzdistanzler, die dann dabei waren. Ich weiß nicht, ob du dich noch erinnern kannst, das war auch irgendwie The Rise of Taylor Nipp, PTO, Collins Cup in Chamorin, genau. Wo die auf einmal da auftaucht mit ihrem SL6, mit dem Rennrad, mit einer Scheibe hinten drin, einfach ein Auflieger dran und allen um die Ohren fährt auf dem Rad. Da kann ich mich noch richtig gut dran erinnern, weil ich vorher auch von dem Namen Taylor Nipp noch nie was gehört hatte. Aber ich glaube, das wird so ein bisschen die Trennung sein und dann wird das auch wieder geiler funktionieren, weil dann auch mehr Kurztanzathleten noch eine größere Bühne wieder kriegen. Wenn das da aufgebaut wird, medial einfach besser noch aufbereitet und es passiert irgendwie mehr als auf der Kurzdistanz. Und auf der Kurzdistanz sind auch noch viel, viel mehr Athleten. Da stehst du gar nicht so im Fokus, sondern bei den PTO-Rennen oder T100-Rennen, wenn dann eben nur 20 oder 30 Athleten und Athleten an der Startlinie stehen, ist dann natürlich der Fokus auf den Einzelnen noch viel größer. Und dementsprechend ist das auch nicht verkehrt für die Kurzdistanzathleten, wenn die irgendwann als Zwischenschritt diesen Schritt gehen wollen, um A, schon mal ordentlich oder richtig viel Kohle zu verdienen und eben sich auch zu präsentieren für potenzielle Sponsoren. Hey, ich kann auch irgendwie ohne Windschatten Rad fahren und trotzdem schnell laufen und hier bin ich und bald gehe ich auf die Langdistanz. Und was für mich sehr, sehr spannend wird, ist halt genauso so jemand wie ein Jelle Gehens, der jetzt ja dann seinen ersten Ironman machen wird. Was macht der nächstes Jahr? Und da ist meine Prognose eben, dass der halt dann auch, wenn der jetzt einen Ironman macht und merkt, der ist gut darin, dass er dann auch da den Step machen wird und auch Pro Series startet und nicht mehr in der T100 zu sehen, ist großartig. Und da bin ich noch gespannt auf so Athleten, die beides sehr gut können, wie die das machen, wie ein Martin van Riel. Wie gelingt dieser Spagat? Macht er das überhaupt? Oder ist er jetzt durch das Ding so angepisst, dass es nicht mehr T100 startet?
Ich glaube, so richtig brennt.
Aber ich glaube, Fred hat so, als wir off-record gesprochen haben, hat er auch mal kurz so, nur so im Kopf das überschlagen und meinte dann auch, ja, ich glaube, Martin, er hat bestimmt letztes Jahr 500.000 gemacht mit T100. So, das ist natürlich
aber
schon.
Da hat er die Serie auch gewonnen, ne?
Ja, ja, klar, aber ich glaube, Riel, wenn er sich darauf fokussiert, der hat ja immer noch die Chance, die Serie auch zu gewinnen oder
safe,
ganz vorne abzuschließen.
Definitiv, aber er war jetzt ja deswegen auch so unheimlich angezipft, weil er tatsächlich ja auch mit dem Rennen geplant hat.
Ja,
so,
ja,
also
voll.
Also er kann jetzt halt einfach nicht die volle Punktzahl einbringen, das heißt, er wird jetzt auch im Ranking nicht so stehen, wie er eigentlich stehen wollte. Das heißt, da wird ihm auch viel Kohle entgehen. Also
absolut.
Klar, logisch, eine 500.000 einfach nur an Preisgeld, also da sind ja jetzt noch keine Prämien.
Ja, und Contract und sonst was, ne? Also ich weiß nicht genau, wie sich das alles zusammensetzt. Fred hat es jetzt nur grob überschlagen, was es so ungefähr sein oder 400.000 oder ich weiß es nicht.
Auf jeden
Aber
Fall
das ist schon ordentlich was, ja, ja, ja.
Definitiv, also das ist ein ordentlicher Batzen Kohle, da musst du schon bei Ironman sehr, sehr weit vorne mit dabei sein, um an diese Kohle zu kommen, ganz klar. Ja, es ist halt einfach mehr Geld im Spiel. Ich glaube, aus Fansicht tatsächlich, also ich bin bei dir, ich sehe das sehr ähnlich, also gerade was du gesagt hast mit den Kurzdistanzathleten. Ich bin halt skeptisch, weil ich finde, dass letztendlich so die großen Rennen, und ich finde, da war tatsächlich Marbella jetzt eigentlich ein super Beispiel, weil halt einfach alle, die da waren, super euphorisch davon berichten. Also ich glaube, da hat einfach der Veranstalter vor Ort auch einen richtig, richtig guten Job gemacht. Ich glaube, es war wirklich so ein Mega-Event, also vom Ganzen halt einfach. Und was ja auch alle gesagt haben, ist, dass halt einfach die Stimmung vor Ort, ich meine, Spanien, das kennt man, die sind halt ausdauerverrückt. Da waren halt richtig, richtig viele Zuschauer an der Strecke. Das ist das, was nachher irgendwie in Erinnerung bleibt. Und auch die Athleten von uns, die vor Ort waren, die waren echt mega gehypt. Also das war wirklich richtig, richtig toll. Und was halt einfach immer da ist, ist wirklich so diese Identifizierung mit den Top-Athleten, dass du auf der gleichen Strecke bist. Und letztendlich versucht die PTO natürlich auch, die Hobby-Athleten zu bekommen, weil sie damit dann das Geld verdienen. Du hast es gerade gesagt, wenn es dann halt 1500 Staffeln sind und irgendwelche Expats da starten, dann ist das halt auch nur so semi-erfolgreich, muss man mal ganz ehrlich sagen. Und ich glaube, was dann wieder schwerfällt, ist, du guckst halt doch einfach anders hin, wenn halt die Top-Athleten bei so einer PTO-Series aufeinandertreffen. Und ich meine, das hat ja die PTO wirklich gut gemacht, dass sie den Athleten auch einen Charakter gegeben haben durch die Videoberichterstattung vorher, dass du halt einfach mit den Namen dann auch Charaktere verbunden hast. Und jetzt, wie gesagt, so dieses Duell Jelle Gehens, Hayden Wild, das bekommt jetzt natürlich nach dem Riesending von Jelle Gehens in Marbella eine ganz andere Qualität. Man wird sich auch tierisch freuen, wenn einer von den Norboys dann da irgendwie nochmal aufschlagen würde. Die machen das dann natürlich sehr geschickt. Aber ich glaube, das hat einfach, ist dann echt schwer wird, wenn dann wieder diese Kurzdistanzler am Start sind. Das ist ja einfach das Fiese daran, dass du dich mit denen halt nicht so identifizierst wie mit den Langdistanzathleten. Das haben wir auch oft schon besprochen, weil du halt einfach nicht im gleichen Rennen bist. Also das ist halt einfach so, selbst wenn du hier in Hamburg startest, machst du die normale olympische Distanz oder die Sprintdistanz. Was die WTCS-Leute da aber leisten, das kriegst du ja gar nicht hin. Also das ist ja so weit weg von dem, was alle anderen machen, diese Geschwindigkeiten. Und da sehe ich halt auch ein kleines Problem, dass es, glaube ich, schwierig wird, sich dann mit diesen Charakteren der T100 zu identifizieren. Mhm. Weißt du, das ist, glaube ich, so ein Punkt. Also es wird super spannend sein. Aus Trainersicht natürlich ist es halt einfach wirklich brutal, das, was jetzt Lucy auch gesagt hat. Du musst halt einfach die Athleten von März bis Dezember fit haben. So, und das ist halt so eine riesengroße Herausforderung. Es ist ja schon schwer, 3 Ironman-Rennen unter einen Hut zu bekommen. Ich meine, man hat es jetzt gesehen. Eigentlich wollte Patrick Lange gerne jetzt am Wochenende noch in Cozumel starten, hat dann aber halt einfach gemerkt, nee, die Saison ist zu lang. Ich weiß nicht, ob du es gesehen hast, Sam Laidlaw, der eigentlich noch beim Western Australia an den Start gehen wollte, hat heute gepostet, dass er nicht an den Start gehen wird, weil er jetzt irgendwie ein bisschen Achillessehnenprobleme hat und halt einfach gelernt hat, nee, ich höre jetzt auf meinen Körper. Fand ich auch ganz faszinierend, weil ich finde ja tatsächlich, dass er, also seine Laufleistung in Nizza, die war ja nicht schlecht.
Mhm. Na gut.
So. Und er hat halt gesagt, dass für ihn aber das Laufen halt so enttäuschend war. Mhm. Natürlich, wenn du dann halt einfach die
Aber der will halt gewinnen. Der betrachtet dann ja einfach, der sagt, gewinnen. Ey, da hat jetzt genau. Wieder das Game wieder hochgepusht.
Genau.
Und das ist jetzt nicht mehr, dass ich meine 2,38 rennen muss, sondern genau. Ich muss jetzt halt eine 2,36 oder eine 2,35 rennen und 3,30 ist das neue Viererschnitt.
Ja.
so,
oder 3,45er Schnitt.
Ja.
Vorher warst du 3,45er Schnitt, das war die 2,39, die du damit gelaufen bist. Jetzt ist es halt, wie gesagt, ein 3,30er Schnitt, um halt einfach eine 2,29 von Kaspar Stornes zu laufen. Also genau. da kommen jetzt echt so in 3 Jahresschritten kommen immer so 15 Sekunden pro Kilometer weniger, 10 Minuten auf die Marathondistanz gerechnet. Das ist schon wirklich ganz schön abartig. Also das liegt dann auch nicht nur an den neuen Schuhen, die dann entwickelt werden. Und das ist halt aber schon auch krass, weil das halt einfach auch zeigt, wie so ein Sam Laidlaw tickt, dass der halt tatsächlich dann einfach sagt, nee, ich bin jetzt hier mit Nizza überhaupt nicht happy und wenn ich in Western Australia gewinnen will, muss ich halt mein Laufniveau noch entsprechend hochfahren und dann wahrscheinlich auch nur 1-2 Wochen rausgenommen hat und jetzt halt Laufumfänge realisiert hat und Intensitäten wohl realisiert hat, die dann einfach dafür gesorgt haben, dass er jetzt Achillessehnenprobleme hat und ich glaube auch ein bisschen, weiß ich, vielleicht dann auch Plantarfaszitis, also im Fuß war wohl auch irgendwas, das ist ja auch so eine moderne Verletzung. Ich glaube, vor 5, 6, 7 Jahren vor den Superschuhen gab es die Probleme an der Plantarfaszie nicht so häufig, wie es jetzt gibt, weil das natürlich einer der Punkte ist, die nicht nur durch die Härte der Carbonsohle, sondern auch dadurch, dass die Wippe ja, dieser Knickpunkt quasi im Fuß so ein bisschen sich verändert hat, dass so halt mehr in diesen Vortrieb erzeugt wird quasi. Und das sorgt halt einfach dafür, dass die Plantarfaszie wirklich sehr unter Spannung steht. Also da muss man wirklich drauf achten, dass man diese Fußgymnastik, Fußkräftigung, dass man da halt einfach sehr viel Wert drauf legt.
Das interessiert mich, ich grätsche da schnell rein. Ich habe dazu ein Reel gesehen, was ich ganz interessant fand, was nicht nur auf Carbon ausgegangen ist, sondern auch, dass ja auch die Schuhe immer, der Foam weicher wird und mehr Cushioning und sowas hat. Und der hat halt gesagt, er würde empfehlen, einfach zwischendurch, also das hat gerade bei Track-Sessions, dieses Barfuß ein- und auslaufen auf dem Gras, würde er jedem empfehlen, das zu machen und auch ein paar Schuhe trotzdem immer noch zu haben, die halt flacher, härter sind, die man immer mal für einen Auftaktlauf oder sonst was, also für einen Easy Run nehmen kann, um eben auch die Fußmuskulatur weiterhin gut zu trainieren. Dass man halt die nicht mit diesen weichen, dicken Formschuhen, die wir ja mittlerweile alle lieben, wie, keine Ahnung, ein Nike Invincible oder jetzt der Essex oder der Adidas Evo jetzt oder sowas, die ja super geil zu laufen sind, aber die nehmen natürlich auch viel Impact weg vom Fuß und natürlich wird dann, wenn du Impact wegnimmst, wie bei allem, trainierst du nicht mehr so viel, sondern dass man bewusst auch darauf achtet, immer mal sowas mit einzubauen. Wie siehst du da drauf? Also ich habe das jetzt einfach nur, weil es mir die Tage ausgespielt wurde und ich es ganz interessant fand und irgendwie logisch von der Argumentationskette. Wie siehst du das als Coach?
Also ich musste da früher schon drauf achten, dass ich halt tatsächlich auch sehr viel Wert lege auf Fußgymnastik, weil ich halt immer so zu diesem Shinsplit geneigt habe. Das war einer so meiner Schwachpunkte und ist auch tatsächlich heute noch so, wenn ich halt gerade dienstags, wenn ich das Lauftraining übernehme und dann Lauf-ABC vormache, dann wieder stehe, Lauf-ABC vormache, dann wieder stehe, dann tun mir schon die Fußgelenke am nächsten Tag echt weh. Also da denke ich schon so, boah, jetzt merkst du doch langsam dein Alter und dass da das nicht ganz ohne Impact an mir vorbeigegangen ist. Wobei echt, toi, 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 ich, was die Knochenstruktur anbelangt, ja super viel Glück gehabt habe. Und ich bin jetzt auch nie die Monsterumfänge gelaufen. Aber also für mich war eigentlich immer so 80 bis 90 Kilometer Standard, finde ich aus heutiger Sicht. Aber auch nicht, dass das so Monsterumfänge sind. So, und das ist schon spannend. Also könnte man schon mal überlegen, das zu machen, dass man wirklich einmal pro Woche bewusst einen etwas festeren Schuh läuft und halt einfach, gerade wenn du jetzt 40 Minuten, 50 Minuten Auftaktlauf machst, und das heißt ja auch nicht, dass du danach kaputte Beine hast. Also das ist ja, das muss man auch einfach sagen. Aber klar, die Fußmuskulatur, die muss halt kräftiger sein. Dann ist auch wieder die Frage, reicht es dann einmal pro Woche mit so einem festeren Schuh zu laufen, dass wirklich das Fußgewölbe stabiler bleibt? Also was ich halt tatsächlich als sehr wichtig erachte, ist, dass man die Carbon-Schuhe sehr gezielt einsetzt im Training, also wirklich zu ausgewählten Einheiten, dass man die maximal ein-, zweimal im Monat läuft, wenn überhaupt. Also jetzt im Winter sehe ich gar keine Notwendigkeit, Carbon-Schuhe zu laufen. Wenn man irgendwie die normale klassische Triathlon-Saison hat, die dann irgendwann im April, März vielleicht mit dem Halbmarathon anfängt, da muss man jetzt im November, Dezember nicht mit Carbon-Schuhen laufen. Vielleicht, wenn man Silvesterlauf macht, kann man die ein, zwei Mal vorher bei irgendwelchen Key-Sessions anziehen, wenn man was Schnelleres macht. Aber ansonsten einfach vorsichtig mit den Carbon-Schuhen sein, in der unmittelbaren Vorbereitung die dann natürlich einsetzen, um sich dran zu gewöhnen, das ist ganz wichtig. Und um dann halt auch die Recovery der Schuhe zu haben, ist es natürlich ein großer Unterschied, wenn ich jetzt am Samstag einen Long Run mache und am Sonntag dann vielleicht nochmal eine lange Einheit mache auf dem Rad und ich habe den Carbon-Schuh an und gehe dann erholter muskulär in die Radeinheit am nächsten Tag rein. Also da macht es dann natürlich schon auch Sinn in den letzten Wochen, wo der Load sehr hoch ist. Aber was man tatsächlich versuchen sollte, ist, dass man eine gute Mobility-Routine hat und tatsächlich so dieser Warm-up, was wir ja auch häufig sagen, dass du dich halt einfach so 10 Minuten vorm Laufen wirklich so mit Fußgelenkskreisen, mit Zehenständen, mit Entlastung der hinteren Kette, vielleicht auch tatsächlich ein bisschen mit Load vorher schon arbeiten, dass du so ein bisschen Zug aus der hinteren Kette rausnimmst, da haben wir schon ganz häufig drüber geredet. Das ist, glaube ich, viel, viel wichtiger, als jetzt einmal pro Woche einen harten Schuh zu laufen. Ich glaube, das bringt wirklich mehr und klar, Zeit ist halt so der Faktor, von dem wir alle viel zu wenig haben. Aber auch das haben wir schon oft gesprochen, dann lieber 10 Minuten weniger laufen, wenn 50 Minuten draufstehen und ich habe halt einfach die Zeit nicht. Dann mache ich lieber nur einen 40-Minuten-Lauf, mache aber vorher diese 10-minütige Erwärmung, um halt einfach diese Verletzung zu vermeiden. Weil das ist halt das, was nachher wirklich lange Trainingspausen kostet. Und das haben wir jetzt in den letzten Ausgaben oft besprochen. Das ist das, was man halt nicht machen sollte. Ich finde es immer ganz cool, weil wir da ja auch jetzt relativ viel positives Feedback bekommen haben aus den letzten Episoden, weil das für uns natürlich so klar ist und weil wir auch häufig schon in den Podcast darüber gesprochen haben. Wenn man dann aber doch nochmal mit dieser Ausführlichkeit darüber spricht, ist es dann halt doch immer wieder ein ganz guter Reminder, glaube ich, für alle, das zu machen. Und ich kenne das selber auch. Also wenn ich jetzt so zurückgucke, wenn ich mir dann irgendwie meine Waden festgelaufen habe, was ja in den letzten Jahren dann immer irgendwie so ein klein bisschen der Knackpunkt bei mir war, dann war das immer in der Phase, wo ich einen hohen Load hatte, also wo ich viel zu tun hatte und dann halt einfach so gesagt habe, scheiße, ich will jetzt ja nochmal laufen gehen.
Schnell umziehen, Sachen schnappen.
Also heute wäre eigentlich so ein klassischer Tag gewesen. Also ich wollte unbedingt heute laufen. Wir hatten auch wirklich super schönes Wetter, das erste Mal richtigen Sonnenschein, kühle, klare Luft und hatte halt heute einfach wirklich einen komplett vollen Tag und habe dann gedacht, ah, vielleicht schaffst du es dann ja irgendwie nochmal so zumindest eine Alsterrunde zu drehen. Und hatte dann noch so ein Zeitfenster, was du, das redest du dir dann ja auch so schön.
Weißt du, ja,
dann
sagst, ja.
Das krieg ich, Stunde kriege ich schon
ja,
hin.
Ja, ja.
So, dann ist aber noch Umziehen dabei, dann ist wie gesagt noch diese 10-minütige Vorbereitung dabei, die hätte ich 100% geskippt heute. Und dann duschst du und dann hätte ich dir auch geschrieben, Nicky Boy wird 15 Minuten später. So, das wäre dann halt die reelle Stunde gewesen, dass du aber eigentlich wie verabredet um 8 Uhr dich am Laptop triffst, hätte dann wahrscheinlich nicht geklappt. Und da habe ich jetzt halt einfach gesagt, ey, nee, das mache ich jetzt nicht. So, das ist Schwachsinn, weil das sind dann halt so diese Klassiker. Dann lässt du halt diese 10-minütige Vorbereitung weg, hast den ganzen Tag über auch nicht richtig getrunken, also gehst dann relativ dehydriert in die Session rein und schwupps, macht dann nach 20, 30 Minuten deine Wade zu.
Auch vom Kopf her nicht, ne? Das ist ja auch so, dass wenn du...
Genau.
Du bist irgendwie, du fängst schon an zum Laufen, bist aber vom Kopf her noch gar nicht im Lauf, sondern weil du so, Mist, irgendwie zwischen zwei Terminen, den einen noch im Kopf dabei umgezogen, losgerannt und dann den nächsten schon wieder im Kopf, der danach kommt.
Ja.
Und dann, ja, genau, das sind ja genau diese Sessions, wo dann eben irgendwie was passiert oder wo irgendwo was ist oder sonst was. Also passt ja auch gerade Ganz gut, ich habe gerade eben noch ein Reel rausgehauen, weil ich heute kein Training gemacht habe, obwohl ich...
Erster Tag.
Oh. Erster Tag. Seit, ja,
erster Welcher Tag. Welcher Tag ist heute? Tag. Welcher Trainingstag wäre das?
Ich glaube, 26.
Oh.
Jeden Tag bis jetzt trainiert, 2 Sessions. Nee, nicht 2 Sessions jeden Tag natürlich, aber...
Nein, aber die Sachen, die drauf standen.
Jeden Tag trainiert und... ja, jetzt einfach so, Frieda hatte heute Nacht ein bisschen Fieber und bei mir war es so, dass ich gemerkt habe, also ich habe auch nicht so gut gepennt dann natürlich, wenn, ich weiß nicht, wer es kennt, ein Kleinkind im Bett, was fiebert und unruhig ist, dann pennst du auch schon nicht so gut. Und dann heute Morgen aufgewacht und musste mir auch so 3-mal die Nase putzen, so, das ist jetzt weg und es ist alles gut, aber ich kenne mich halt mittlerweile und weiß, dass dann so, könnte was kommen, aber vielleicht auch nicht. Aber ich fühle mich jetzt gut. Dann, ja, ich frühstück erstmal und dann entscheide ich. Dann fühlst du dich nach dem Frühstück gut. Dann gehst du eben auf die Rolle. Stunde locker, es geht auch noch. Und die V2 Max Hill Raps mache ich dann auch noch, die eigentlich heute draufstehen. Und dann hättest du die Uhr nachstellen können. Spätestens dann übermorgen oder am Samstag wäre es dann gekippt. Und ich wäre dann richtig krank geworden. Und kann jetzt natürlich immer noch passieren. Leg eine Woche flach. Aber ich habe heute bei uns im Club den Button krank genutzt. Mein Training wurde gelöscht. Und deswegen habe ich auch gedacht, das ist auch noch eine geile Real-Idee. Ich sage einfach, Training trotz Krankheit. Es geht bei uns im Pushing Limits Club, weil das Training wird einfach rausgelöscht, wenn du den Krank-Button aktivierst und dann kannst du ja den Plan erfüllen. Weil steht ja nichts drin.
Plan grün.
Steht ja nichts drin. Der Plan bleibt grün, genau. Und da haben schon ein paar auch kommentiert, die sagen, ey, das ist so ein geiles Feature, weil es fürs Mindset ja auch viel einfacher ist, ne? So was rot werden zu lassen und dann guckst du nochmal und du haderst dann. Und gerade in diesen Momenten, ich glaube, die kennt ja jetzt wirklich jeder, so dieses, wenn du nicht sicher bist, werde ich jetzt krank oder werde ich nicht krank. Und ich weiß von mir, das muss halt jeder irgendwie selber für sich ausprobieren, für sich entscheiden. Bei mir ist es immer besser, wenn ich denke, es könnte so sein, mal einen Tag oder vielleicht 2 Tage einfach das Training sein zu lassen. Das ist halt wie ein Ruhetag, den man einfach hat. Oder ne, das ändert ja wirklich gar nichts am Output nachher in 30 Wochen, 36 Wochen, was auch immer. Also wirklich, das ist komplett egal. Und wenn man dann halt drumherum kommt und es nicht krank wird. Und das hat bei mir dieses Jahr super gut geklappt. Also ich habe das eigentlich versucht, dieses Jahr immer so umzusetzen, wenn Frieda irgendwie von der Tagesmama wiederkam, die Nase läuft wieder. Also das passiert ja beim 2-jährigen Kind einfach 15 Mal im Jahr gefühlt. Und ich habe es echt geschafft, da immer so drumherum zu kommen, dass ich nie wirklich so wirklich dieses klassische Erkältung kommt 3 Tage, bleibt 3 Tage, geht 3 Tage. Hatte ich, glaube ich, nur einmal dieses Jahr, wenn ich mich richtig zurückerinnere. Ich weiß es nicht genau, aber deswegen habe ich heute den Joker gezogen.
Du siehst schon, ich muss mir die ganze Zeit das Grinsen so ein bisschen zurückhalten. Jetzt will ich eigentlich sagen, du bist altersweise geworden, du lernst dazu. Aus Trainersicht grinse ich jetzt aber und sage, du lernst doch nicht dazu, weil ich meine, ich habe es nicht en Detail verfolgt, aber ich glaube, du hast gestern ein Reel oder eine Story gemacht, dass du geschwommen bist mit Strati und da bist du mehr geschwommen, als auf dem Plan stand.
Ja, aber das mache ich ja immer, weil auf dem Plan ja nur 3K
stehen. Ja, aber das ist die Quittung heute. Ah. Weil du mehr geschwommen bist, als auf dem Plan statt übererfolgt hast, läuft dir heute die Nase. Das ist die Quittung für zu viel Training.
Ja, das kann sein. Aber ich werde es immer so weitermachen.
Ich weiß, nein, das ist ja auch...
Ich bin noch mehr Rad gefahren, als drauf stand.
Siehst du? Und da kommt die Quittung. Ehrlich. Aber das ist tatsächlich so, genau wie du gesagt hast. Das macht was mit dem Kopf. Und bei mir ist es auch tatsächlich so, ich habe halt so ein paar, Athleten, du planst irgendwie eine Woche. Und also ich plane ja immer wochenweise. Und dann ist irgendwie am Mittwoch, ist dann so die Nachricht, hab Training heute abgebrochen und irgendwie ein bisschen Halskratzen. Ich glaube, ich werde krank. Und dann schreibe ich ja morgen auf jeden Fall, mach nichts. Dann schreibst du mir eine Nachricht, wie es dir geht und dann gucken wir, wie wir am Tag danach weiter ins Training einsteigen und ob wir schon wieder ins Training einsteigen. Und dann kommt die Nachricht, lass uns lieber nochmal einen Tag pausieren. Und dann kommt die Nachricht, okay, lass uns mal schauen, dass wir vielleicht dann jetzt, kann ich glaube ich, wieder einsteigen. Und dann hat er vielleicht am Mittwoch die Trainingseinheit abgebrochen, Donnerstag und Freitag nicht trainiert. Samstag wäre vielleicht was Intensives drauf und dann ändere ich das Training. Und schreibt dann halt irgendwie ein Easy Ride. Das ist eigentlich so das, was ja immer geht, weil auf der Rolle kannst du auch aufhören, ist auch der wenigste Impact. Kannst die Herzfrequenz ganz gut im Griff haben und dann am Sonntag stelle ich meistens das Training auch noch um und dann sind sie eigentlich wieder back im Rhythmus. Back in the Rhythm. Und dann steht da ja am Donnerstag und Freitag eigentlich, sind da ja die roten Trainingseinheiten drauf. Und dann irgendwie, ich weiß gar nicht, war so, ah, kannst du mir irgendwie so Donnerstag und Freitag ist er jetzt rot.
Kannst du das löschen?
Kannst du das nicht löschen und mir dann einen Ruhetag eintragen? Und das mache ich jetzt mittlerweile auch ungefragt. Also wenn ich halt einfach sehe, okay, die können nicht trainieren, dann stelle ich ja am dritten Tag dann das Training eh um, wenn sie wieder einsteigen. Und dann mache ich schon die Tage davor, lösche ich dann weg und schreibe einen Ruhetag rein, damit die Woche dann halt einfach trotzdem so erfüllt ist, wie sie geplant ist. Weil wenn du dann im Nachgang durchgehst, und dann ist es halt nicht so, dass sie rot haben, weil sie haben ja das Training so gemacht, wie wir es abgesprochen haben. Und das ist wirklich so, das ist klingt albern, aber das macht halt einfach was mit dem Athleten, wenn du durchscrollst und siehst, oh fuck, ey, wieso war denn die ganze Woche rot? Das kann doch nicht wahr sein. Ach ja, dann bin ich ja krank geworden. Wohingegen, wenn du, ist ja das Gleiche, wenn du guckst, warum habe ich 4 Ruhetage hintereinander? Und dann steht da aber Bemerkung, war krank, dann ist es aber trotzdem nicht ganz so schlimm, als wenn halt diese Failure-Notice, du hast das Training nicht absolviert.
Also ja, und das ist ja auch so, du lässt es ja nicht bewusst ausfallen. Oder also auch für die Auswertung da oder für irgendwas. Und
überhaupt nicht.
Ich kann dir sagen, bei mir war es dieses Gefühl, wo ich diesen Button gedrückt habe und es dann einfach rausgelöscht war, war auch so, ja, jetzt brauche ich keine Gedanken mehr daran verschwenden.
Du bist vom Beichtstuhl rausgekommen.
Ja, ja.
Hast das 10 Ave Maria gebetet.
Ja, Alter.
bereit für die nächste
genau
Sünde.
Genau das. Genau das. Aber das ist genau, also das, und dieses Feature, ich finde das so krass, was so ein kleines psychologisches Ding, und ich finde auch so witzig, dass du jetzt auch den Athleten das so einträgst, dann mit Ruhetag. Ja, das ist ja so, keine Ahnung. Kann man ja sehen, das ist so eine Plattform machen und die Inspiration davon bringt dann auch dem Coach nochmal ein paar mehr Ideen. Aber das ist ja so geil, dieses psychologische Momentum einfach aufrechtzuerhalten.
Voll.
So dieses, hey, ich trainiere das, was irgendwie ich soll, was am Plan steht. Und jeder Coach, wenn du sagst so, ich glaube, ich wäre krank, jeder Coach auf der Welt sagt dir dann, ja, dann heute Ruhe. So, und das ist ja dann das, was in deinem Plan steht. Das heißt, du hast dann das erfüllt, was du machen solltest. Und das passt dann ja auch. Und natürlich, wenn dann da 3, 4 Ruhetage am Ende stehen, du wertest das irgendwann aus und vergleichst die Jahre miteinander, siehst du ja auch ganz, ganz klar, also kein Coach oder Trainingsplan gibt es mit 4 Ruhetagen am Stück, dann weißt du ja, okay, das war eine Krankheit. Oder im Optimalfall schreibst du noch rein, Krankheit eben. Ist ja auch viel besser für die Auswertung später, wenn du mal ein paar Jahre miteinander vergleichst, wenn das einfach als krank wirklich definiert drinsteht, als wenn das eine ausgefallene rote Session ist. Und in der zweiten Werbung AG1, unser Presenter. Und Nils, du hast letzte Woche berichtet, deine Routine ist wieder da. Hältst du sie noch aufrecht?
Ah, ich war diese Woche tatsächlich zweimal
wieder. Jetzt komm, jetzt enttäuscht
ich
mich
zweimal,
nicht. Ich dachte,
doch,
jetzt kannst du hier...
Nee, weil es ist bei mir tatsächlich so, dass wenn ich, und ich hatte diese Woche einfach eine Stresswoche, dann vergesse ich es. Ist natürlich totaler Schwachsinn, weil gerade wenn man halt Stress ausgesetzt ist, wenn man wenig schläft und wenn man halt einfach einen tighten Schedule hat, wie man so schön auf Neudeutsch, Denglisch sagt, also wenn halt einfach, ja, wie heißt es? Also einfach viel, ist es halt einfach viel los.
Ist viel los.
Dann ist es extrem wichtig zu gucken, dass man das Immunsystem entsprechend stabilisiert. Ich muss auch sagen, diese Woche hat auch einmal so ein bisschen so diese Vorweihnachtsphase, dieses man trifft sich mit Freunden, trinkt 1, 2 Getränke, die hat bei mir auch zugeschlagen.
Aha.
Und da ist es halt einfach wirklich wichtig, das Immunsystem zu stabilisieren. Und da kann AG1 extrem bei helfen. Und ich habe mich auch tatsächlich ein klein bisschen geärgert und habe dann auch am Dienstag, Mittwoch habe ich es nicht genommen und habe dann heute aber die Routine wieder aufnehmen lassen. Aber ich war jetzt nicht ganz konsequent, sollte aber wieder dazu übergehen, dass ich wirklich morgens als erstes Getränk AG1 trinke, damit ich auch gleich mal, wie gesagt, weißt du ja, 500 Milliliter hat man dann drin. Lohnt sich.
Es lohnt sich auf jeden Fall. Ihr seid gut unterstützt und wie Nils gesagt hat, startet euren Tag einfach mit einer guten Routine, dass alle Mikronährstoffe da sind. AG1 kann euch da unterstützen bei Energie und Fokus, Immunsupport regelmäßig und gute Verdauung, Stressmanagement und Haut, Haare und Nägel. Auch nicht zu unterschätzen, Nils.
Beauty, ganz
Beauty,
wichtig.
Ja. Also bei mir noch ein Jahr, dann werde ich 40. Also jetzt muss ich da auch Gas geben an der Front. bei dir sieht es ja noch ganz gut aus. Aber checkt es einfach mal aus. drinkag1.com/pushinglimits. Da findet ihr auch noch alle weiteren Infos, wo euch AG1 bei unterstützen kann. Und wie immer, gilt, es gibt mir 30 Tage Testgarantie sozusagen und ihr könnt es einfach mal ausprobieren. Also, jetzt hier wieder rein in den Podcast.
Ja, das ist ja generell, ist ja dieses ganze Kommentieren in Einheiten. Klar ist es extrem wichtig für den Trainer, also definitiv, damit er halt einfach weiß, was los ist und damit er das Training entsprechend steuern kann, gucken kann, wie fühlt sich der Athlet, die Athletin und kann dann entsprechend planen. Aber letztendlich ist es auch immer für den Athleten, weil du schon Phasen hast, wo du sicherlich mal irgendwann guckst, oh, warte mal, da habe ich ja besonders gute Rennen gemacht oder warum ging das Rennen damals eigentlich so in die Hose, warum hat das nicht funktioniert? Und dann schaust du mal nach und dann siehst du halt, du vergisst es ja. Das ist ja das Faszinierende, die negativen Sachen, die löscht werden im Kopf, Gott sei Dank auch, relativ schnell gelöscht. Ich meine, das ist ja das, was wir schon oft gesprochen haben. Wenn du ins Ziel kommst beim Ironman, da sind die Schmerzen noch sehr, sehr präsent und das Leiden. Und dann sagst du, den Scheiß mache ich nie wieder. Und dann werden die aber irgendwie relativ schnell von der Festplatte gelöscht. Und spätestens am nächsten Morgen sind sie dann gar nicht mehr vorhanden. Und du sagst, boah, das war so geil, ich melde mich direkt wieder an. Und so ist es ja mit den Dingen, die halt in der Vorbereitung negativ passieren auch. Du vergisst sie halt einfach und da hilft es total, wenn man dann halt einfach mal schauen kann und sagen kann, ach ja, guck mal, das war ja die Phase, wo du irgendwie krank warst oder verletzt warst oder so viel Stress hattest, dass du halt einfach die Trainingseinheiten wirklich nicht realisieren konntest. Deswegen ist das ja tatsächlich, es heißt ja auch oft Trainingstagebuch, dass es geht ja nicht immer nur darum, dass der Trainer es sieht, sondern auch für einen selber, dass man dann halt einfach im Nachgang immer nochmal gucken kann, warum lief irgendetwas nicht oder auch in Fällen, warum lief etwas besonders gut. Also das hilft mir auch immer total, wenn ich Athleten neu übernehme und natürlich hast du deine Trainingsphilosophie und hast deine Sessions, aber gerade so bei erfolgreichen Athleten, die schon auf einem recht hohen Niveau sind und die dann auch so ihre, jeder hat ja so seine Favoriteneinheit und die variieren ja auch von Trainer zu Trainer. Aber wenn dann halt tatsächlich eine Einheit irgendwie als besonders positiv wahrgenommen wurde, dann kannst du die natürlich auch übernehmen. Weißt du, warum soll dann der Athlet die dann nicht machen, nur weil das die Einheit von einem anderen Trainer ist oder die ein anderer Trainer irgendwo gesehen hat, selber, was auch immer. Das ist ja einfach dann für den Athleten einfach eine Session, die auch sehr gut vergleichbar ist. Also im besten Fall absolvierst du dann die gleiche Session mit besseren Werten, also noch schneller oder mit noch mehr Power beim Radfahren. Aber die kannst du dann natürlich total gut übernehmen und deswegen hilft es dann schon auch, wenn du mit Athleten sprichst und die dann sagen, ja guck mal, hier waren so 3-4 Einheiten, die habe ich in der Vorbereitung gemacht, die haben total gut funktioniert. Das muss natürlich in deine Philosophie passen. Das darf jetzt nicht komplett konträr sein, weil die Einheiten funktionieren ja auch meistens immer nur im Kontext, was war vorher, was ist hinterher. Aber diese Kommentierfunktion, das hilft schon immens. Also das ist schon wirklich sehr, sehr gut, auch für einen selber.
Ja.
Also, und das ist ja auch, wir haben ja vorhin kurz drüber gesprochen, dass ich so lachen musste, dass ich diesen Artikel hatte mit dem Redakteur.
Ah, ja, ja. T3N.
Genau, und das T3N, und das ist heute rausgekommen. Du hast es schon erst gesehen, es ist leider hinter einer Bezahlschranke, aber es war ja halt ein Redakteur, der sich hat einen Plan von ChatGPT schreiben lassen und ich sollte halt drüber gucken. Dann habe ich es heute gelesen und dann ist ja der Untertitel der Company, ist ja Digital Pioneers und da musste ich natürlich total lachen, wenn einer kein Digital Pioneer ist, dann bin ich das. Alle, die schon ein bisschen mehr mit mir zu tun gehabt haben, die lachen sich tot, vor allem am meisten jetzt wahrscheinlich Ruben. Weil der ja, das ist ein
Digital Ruben Pioneer. Ruben ist neidisch.
Das ist
nämlich genau das, der Blog, den er früher gelesen hat, bestimmt.
Ja, der verkauft das dann wieder auf Instagram irgendwie 2 Wochen später als seine Idee. Nein, Spaß beiseite, das weiß er auch. Aber er ist halt wirklich, was sowas anbelangt, extrem gut. Ich bin halt eher... Ich war am Dienstag im Konzert, das erste Mal wieder seit Ewigkeiten im Konzert, hat einer meiner besten Buddies mir zum Geburtstag geschenkt. Stereo MCs kennst du wahrscheinlich gar nicht, aber Connected kennst du vielleicht. Also wenn du das gleich mal...
Stereo MCs kenne ich.
Genau, und Connected, das war eigentlich so der Top-Song von denen. Und wir waren super gespannt, wie das wohl wird, wer da wohl hingeht, weil ich meine, die hatten wirklich ihre Top-Hits 92, 93 und das war ja so unsere Abi-Zeit und dann waren wir halt im Konzert und wir haben glaube ich den Altersschnitt nach unten runtergezogen.
Geil.
Und es war ein mega Konzert, also jeder, der von euch mal Bock hat auf eine coole Mucke, Stereo MCs, wenn die irgendwann bei euch in der Nähe sind, geht da hin. Also die haben wirklich richtig gut live performt, das hat mega Bock gebracht. Aber wo mir dann wirklich bewusst wurde, wie die Generationen sich unterscheiden, dass die alle, wenn sie gefilmt haben, das Telefon quer gehalten haben. Und da dachte ich wirklich so,
ach, und guck, so eine Lederhülle drum.
Ich dachte wirklich, ach guck mal, du bist doch schon ganz schön fortschrittlich, weil ich habe es natürlich hochkant gehalten, weil ich auch eine Story gepostet habe, einfach nur, weil ich mich so gefreut habe, dass ich mal wieder im Konzert bin. Aber ich würde wirklich sagen, dass 99, also A, hast du super wenig Telefone gesehen, weil das halt einfach,
was,
die Leute hatten
ja,
halt
schon
Bock,
mal geil
das Konzert,
ist. Ja.
Genau. Und die du gesehen hast, die haben es alle quer gehalten. Also ich glaube mal, die von denen dann sehr futuristisch sind, da siehst du dann Balken in der Story. Aber das war schon wirklich, war schon extrem cool und hat auch echt Spaß gemacht. Aber ja, jetzt bin ich Digital Pioneer. Aber ich durfte zumindest meine Meinung dazu beigeben. Und was halt tatsächlich, darauf wollte ich eigentlich hinaus, kleiner Ausflug wieder mal, ist tatsächlich, dass diese Psychologie des Trainers, also das ist wirklich etwas, wo du halt einfach, da kann halt AI nicht mithalten. Also dass diese ganzen Sachen, die halt wirklich extrem wichtig sind, klar kannst du jetzt auch irgendwelche künstliche Intelligenzprogramme haben, die das dann natürlich auch, wenn du sagst, du bist krank, auch löschen und sowas alles. Aber auch so Kleinigkeiten, dass er wollte halt einen Halbmarathon unter 1,30 laufen und hat sich den Kiellauf ausgesucht. Und der Kiellauf, das ist kein schneller Halbmarathon, weil du da halt tatsächlich 2 Runden läufst und 2-mal pro Runde relativ steil runterlaufen musst. Dementsprechend dann nachher auch nochmal relativ lang gezogen, eklig auf Kopfsteinpflaster auch hochlaufen musst. Und da würde ich als Trainer jetzt sofort, wenn ich jetzt einen Athleten hätte, der sagt, ich würde gerne die 1,30 knacken, würde ich sagen, mach das nicht beim Kiellauf, weil der ist 3-4 Minuten langsamer als ein normaler Halbmarathon und er ist dann auch tatsächlich, glaube ich, eine 1,34 oder 1,35 gelaufen. Wenn er jetzt einen schnellen Halbmarathon gerannt wäre, hätte er es vielleicht an dem Tag geschafft. So, das sind ja so ganz viele Kleinigkeiten. Klar kannst du das auch ins Briefing eingeben, dass du sagst, ich will auf einer schnellen Strecke laufen, dann hätte ChatGPT vielleicht auch geschnallt, dass der Kiellauf nicht jetzt der schnellste Halbmarathon ist.
Aber, damit hast du es gut zusammengefasst, nur kurz, dass ich reingrätsche, weil da funktioniert das ja dann, je mehr Infos du reingibst, desto besser ist das Ergebnis am Ende. Aber wenn du natürlich selber keine Ahnung hast, was wichtig ist,
exakt,
dann kannst du auch nicht den Input liefern, damit das Ergebnis entsprechend ist. Also wenn jetzt exakt du als Coach das nutzt, ist es super geil und kann auch viel erleichtern und verschnellern einfach. Und so kann dann, wenn jetzt einer deiner Athleten sagt, ich laufe einen Lauf irgendwo in Afrika und du sagst, Alter, keine Ahnung, wie der ist, dann kannst du es eingeben, sagen, hier, sag mir, wie die Strecke ist, geht die hoch, wie viele Höhenmeter hat die, wie viele Anstiege, ne, sowas.
Voll.
Und dann kannst du es schnell einschätzen, aber du musst ja wissen, welche Infos brauchst du. Klar, das fasst, glaube ich, gut zusammen, ja.
Und das ist auch ein ganz wichtiger Punkt, weil das auf den Punkt sind wir dann auch zu sprechen gekommen, dass natürlich die Athleten, die sich so einen Plan dann von der AI bauen lassen, in der Regel eine sehr hohe Motivation haben, weil sie sagen ja schon, ah nee, ich brauche einen Plan, damit ich halt schnell sind. Und dann füttern die natürlich den Plan oder die KI auch so, dass sie dann ihr Ziel erreichen. Ich würde sagen, dass 95% der Pläne dann halt einfach zu schnell sind, also zu ambitioniert sind. Und das ist auch tatsächlich das, was ich bisher, diese Erfahrung habe ich immer gemacht. Also ich habe es jetzt noch nicht oft gemacht, aber wenn ich mir KI-Pläne angeguckt habe, war das immer so, dass ich gedacht habe, boah, krass, so früh schon so intensiv laufen, das kann eigentlich nicht funktionieren. So, und das ist dann auch, glaube ich, einer der großen Knackpunkte, dass sich dann Athleten tatsächlich auch häufig verletzen oder halt einfach viel zu hart trainieren, dann auch die Freude verlieren, gerade auch da dann, wenn du die ersten 3-4 Wochen halt überhaupt nicht realisieren kannst, weil es halt einfach alles viel zu schnell ist, ist natürlich mega frustrierend und eigentlich willst du ja am Anfang positive Erlebnisse haben und nicht jede Woche wieder beim Intervalltraining eine Breitseite kriegen. Und das fand ich wirklich ganz spannend, also weil ich das halt so tatsächlich mich damit noch nicht auseinandergesetzt habe, außer wenn halt mal eine Anfrage kam, also mit KI natürlich schon und auch genau wie du gesagt hast, wie kann ich das jetzt sinnvoll nutzen, aber so Pläne von KI schreiben lassen, das finde ich immer noch sehr, sehr schwer und ich meine, du weißt ja auch, wenn wir jetzt irgendwas einbauen wollen und die KI nutzen wollen, das ist schon immer echt sehr, sehr komplex, also wenn du und Jan dann halt sagen, ja, wie kann man das formulieren, dass in so einem Krankheitsfall das dann halt in die richtige Richtung gemacht wird, dass es halt auch für den User der App dann halt perfekt ist, das ist schon extrem, extrem anspruchsvoll.
Ja, auf jeden Fall, du musst halt auch die richtigen Infos füttern, natürlich. Ne? Das ist ja genauso, genau, wie wir eben gesagt haben, du musst das Richtige eingeben und du müsstest eigentlich, also es ist ja auch nochmal ein Riesenunterschied, nutze ich jetzt ChatGPT einfach, der soll mir einen Plan erstellen, oder nutze ich irgendeine App, die für KI-Training gebaut ist, die von mir entweder schon ganz viele Daten hat, weil ich meinen Garmin verbinde und Trainings hochgeladen werde und die dann vielleicht im Optimalfall auch noch viele Dinge vorher abfragt, irgendwie mit Multiple Choice oder was auch immer, dass man schon mal so ein bisschen ein Athletenprofil überhaupt erstellen kann, weil ChatGPT ist halt das, was du reingibst, kriegst du raus halt. Ne? Das ist, das ist so, das wird einem dann ja immer so bewusst, wenn du so Erfahrungsberichte bekommst und ich, ja, das war im Podcast, den ich gehört habe, hier den, ich habe da mal irgendwann, zwischendurch höre ich da mal immer mal so rein, wenn ich keine Podcasts mehr habe, von Paul Ribke, AWFNR, macht er jetzt mit so einem anderen Chris Nanu, so einem Koch zusammen und der hat irgendwie, jetzt hat er so viel mit ChatGPT rumgemacht in den letzten Wochen und da hat er so ChatGPT gefragt, ey, wer ist der coolste Koch-Influencer in Deutschland? Und dann hat ChatGPT ihm gesagt, Chris Nanu, also er. Und dann meinte er, das war, hat er so gefeiert und war so geil, ist so eine Party gegangen. Und auf der nächsten Party, ey, erste ChatGPT, gib mal ein, wer ist der coolste Koch-Influencer Deutschlands? Dann so eingeben, dann, ja, Tim Melzer, Steffen Hensler, ja, aber auf 4, 5. Und dann Top 10 war er immer noch nicht. Und dann hat er realisiert, dass dieser Party-Trick gar nicht funktioniert, sondern dass natürlich das, was du reingibst, ne, also die KI, wenn du es reingibst, so, ja, ich will mehr trainieren und ich will hier richtig, und ich will unter 3 Stunden laufen, oder das ist ja auch das, was wir oft kriegen, so dieses, ja, wo kann ich denn bei euch eingeben, meine Zielzeit für einen Ironman? Und ich mir denke so, Leute, alle, die irgendwie, also auch vielleicht, dass man es mal deutlich hört, haben wir aber auch, glaube ich, schon mal gesagt, wenn man irgendwo eine Zielzeit eingeben kann, das ist schon mal eine gute Prognose für, dass es nach hinten losgeht. Weil dann ist man in Wunschbereichen unterwegs, oder ja, ich habe noch 6 Wochen Zeit, ich will unter 3 Stunden Marathon laufen. Ja, dann komm natürlich, okay, morgen starten wir 10x1000 Race Pace mit 4-0. Und wenn du aber deine lockeren Läufe gerade in 6:30 machst, dann kann das halt nicht funktionieren. So, ne? Und das,
wobei halt, wir haben ja schon darüber geredet. Also du hast ja auch schon zu mir gesagt, Görke, eigentlich müssten wir das mal machen, dass wir so einen Sub-3-Plan machen.
Ja.
Und dann halt einfach wirklich die letzten 12 Wochen eben halt genau diese Splits beinhaltet, die es halt braucht, um unter 3 Stunden zu laufen. Dann musst du aber halt oben auch echt einen fetten Disclaimer reinmachen, dass es halt sein kann, dass du dich dann auch nach 2 Wochen verletzt oder dass es halt einfach gar nicht für dich geeignet ist. Aber machen kann man das natürlich schon. Aber die Wahrscheinlichkeit, dass du das dann läufst, die ist natürlich wirklich ziemlich gering. Also wenn du die 1:1
das passt bei ein paar Leuten, wo die Pace halt dann gerade passt und die auch wirklich sich selber gut einschätzen können. Exakt. Und eigentlich ist das genau der Punkt, wo ich darauf hinaus wollte, dass diese, jeder, der schon mal irgendwie daran gescheitert ist, an irgendeinem Marathonplan, die er aus Internet runtergeladen hat, einer Zeitschrift hat, was auch immer, wo dann, keine Ahnung, das waren auch früher die Greifpläne, gab es auch nach 3 Stunden, 3:30, 4 Stunden, sonst war das die Klassiker. Und da gibt es auch viele, die haben das erfolgreich damit gemacht, und es gibt auch ganz viele, die sind kläglich daran gescheitert. Und ich glaube, das ist das Gleiche, was du gerade mit KI-Training auch hast. Wenn du dich selber gut einschätzen kannst, wenn du selber ein gutes Vorwissen hast, dann kann das schon alles hinhauen, und du kannst damit hin und her Ping-Pong spielen und kannst das gut nutzen. Aber wenn du das eben nicht hast, dann kannst du halt auch krachend scheitern. Und das ist ja das Coole an jetzt neuen Trainingsplattformen wie eben unserem Push Limits Club oder auch anderen, dass du eben einfach im Profil Schwellen eingibst, die dann sogar automatisch auch von dem Programm erkannt werden und umgestellt werden können, dass du eben genau in diesen Bereichen unterwegs bist, die du eben brauchst, die definiert sind und die sind ja wissenschaftlich mittlerweile so gut untersuchst, was eben Bereiche sind für Grundlagenläufe, Zone 1, 2, was dann eben Schwelle ist, was V2 Max ist, und ja, das ist dann natürlich viel, viel für die breite Masse erfolgsversprechender und auch viel motivierender, weil lieber ein bisschen weniger trainieren, eine stetige Entwicklung haben, Spaß dran haben, als irgendwie, wie du gesagt hast, dann immer auf die Fresse kriegen bei der nächsten Intervalleinheit und irgendwie, oh, schaffe ich das überhaupt, und ich schaffe diese Session nicht mehr, wie soll ich denn das im Marathon dann schaffen? Und
das ist wirklich
ein großes Thema, meiner Meinung nach.
Total, den kann man nicht unterschätzen. Und so sind wir auch drauf gekommen, um halt einfach diese Planerfüllung zu haben. Und was du auch nochmal nicht vergessen darfst, ist tatsächlich in dem Moment, wo du halt dich dann mit der KI so auseinandersetzt und halt guckst, okay, was muss ich da reinfüttern? Du investierst ja auch echt viel Zeit, um halt einfach dann einen guten Plan oder einen vermeintlich guten Plan rauszubekommen. Und da muss man dann halt auch wieder sagen, puh, und trotzdem hast du ja immer im Hinterkopf dieses, ist das jetzt schlau, was ich gerade mache oder nicht? Weißt du, du machst dir wahnsinnig viel Gedanken, um die KI entsprechend zu füttern, damit du einen sinnvollen Plan hast. Das hat er ja auch gemacht, der Redakteur. Ich meine, das hat er super smart gemacht. Er hat halt einen Plan von Nike genommen und hat den ChatGPT als Grundlage gegeben, was ja schon mal per se total smart ist. So. Und trotzdem war es halt, wie gesagt, er wollte einen Halbmarathon unter 1:30 laufen, das ist 4:15 pro Kilometer. Und ich glaube, in der allerersten Woche hat er dann 6x1000 in 3:50. Wo ich so dachte, alter Schwede. Und irgendwie der schnellste Kilometer, den er vorher gelaufen ist, war 4:35 bergab irgendwann mal im Urlaub.
Ja, aber das ist ja genau das, was ich gerade gesagt habe. Exakt, das trittst du 1:1, was exakt passiert. Ja.
Und da war er natürlich, da hat sich in der ersten Woche schon irgendwie den Zahn gezogen. Und da habe ich auch gesagt, du hast tierisch Glück gehabt, dass du nicht krank geworden bist. Also so, das ist, hätte sich halt auch verletzen können oder sonst irgendetwas. Und er hat schon auch gesagt, das hat ihm halt echt Motivation gekostet, dass er da halt einfach gleich so einen vor den Latz bekommen hat und gedacht hat, Jesus, in der Woche 1 habe ich schon die Intervalle nicht geschafft. Also das ist, ja, viele, viele Pros, aber halt auch sehr, sehr viele Kontras. Das muss man tatsächlich sagen. Man muss halt einfach wissen, wie setzt man das Ganze ein. Und ich glaube tatsächlich, dass einfach dieses Arbeiten mit Menschen, das ist halt einfach nochmal was ganz, ganz anderes. Und gerade im Sport geht so viel über Emotionen, so viel über Vertrauen, so viel über Erfahrung und auch dieses Feingefühl, was für Athlet X stimmen kann, muss für Athlet Y nicht zwingend auch das nicht funktionieren. Also das ist schon wirklich ein sehr komplexes Thema und ich glaube, dass diese zwischenmenschliche Ebene halt extrem wichtig ist. Insofern ist es schon, ja, ist, wie du gesagt hast, also jetzt bist du halt mal krank, hast aber trotzdem einen grünen Tag und jetzt muss man gucken, wie es dir morgen weitergeht.
Ich hab den Joker-Button gedrückt.
Super smart, dass du es gemacht hast. Also das muss man tatsächlich sagen. Und gerade jetzt, ich meine, wir haben November, da gibt es ja wirklich überhaupt keinen Grund, da jetzt irgendwie auf Kraft.
Aber trotzdem, ich kenne mich ja, ich weiß das und ich bin da jetzt wirklich mittlerweile vernünftig geworden. Aber trotzdem habe ich überlegt, ob ich nicht erst nochmal, also diese Stunde auf der Rolle kann ich ja machen. Und dann kann ich ja immer noch entscheiden, ob ich die Hill-Raps mache. So, und dann war jetzt zum Glück mein Tag auch sehr voll heute, sodass ich dann einfach gesagt habe, okay, passt mir heute auch eh gut in den Kram, dieser Joker-Button. Und jetzt, ja, ist es so, es war einfach natürlich die richtige Entscheidung. Also wenn das erste Bauchgefühl so in diese Richtung geht, dann weißt du eigentlich schon, drück das Ding oder lösch die Trainingseinheit, wenn du selber dein Training machst oder ChatGPT und lass es mal einen Tag gut sein und fühl morgen früh wieder rein und dann bist du schlauer. Also ja, lieber einen Tag opfern als 7 oder 8. Und manchmal ist es ja auch so, wenn ich dann jetzt morgen wieder starten könnte, dann startest du ja auch wieder nochmal wieder mit irgendwie so einer kleinen frischeren Motivation und so ein, ah geil, ich kann wieder trainieren und so ein Bock dran und nicht diesem, ah, ich muss jetzt was aufholen oder sonst was.
Man weiß es wieder zu
schätzen. Das hatte Fred auch dann wieder geil kommentiert. Wenn bei mir was ausfällt, das hänge ich immer direkt hinten dran. Hat direkt auch einer kommentiert, oh, dann werden die Wochen aber voll bei dir in der Set sein. Dann hat Fred kommentiert, yo, 580 Kilometer Schwimmwochen.
Ja, das ist halt der Klassiker. Verpasstes Training kann man nicht nachholen. Das ist einfach so. Das ist wirklich das, was ich immer sage. Natürlich versuchen das trotzdem immer alle. Aber das Schöne ist, selbst bei Profis ist es wirklich so, dass die wissen es und sie machen es trotzdem verkehrt, also oder ja. Was heißt verkehrt, sie machen es dann halt trotzdem genau, wie du gesagt hast. Da hatte ich jetzt auch wieder einen Athleten, der halt auch noch einen Wettkampf machen will und sich nicht fit gefühlt hat und ich gesagt habe, ey, mach den ganzen Tag Pause, versuch einfach gut, dass du dich gut fuelst, dass du gut trinkst, dass du einfach gut ankommst und dann, ich war dann im Wasser und hab aber nach 15, 20 Minuten gemerkt, funktioniert doch nicht gut, wo ich dann denke, Alter, wieso gehst du überhaupt ins Wasser? So, ich habe doch gesagt, aber das ist halt einfach die Natur des Racers und man will halt einfach und will gucken, kriege ich das hin, kriege ich das nicht hin. Es ist so wichtig, dass man da wirklich die Reißleine zieht. Das ist nichts anderes als das, was wir vorher besprochen haben, wenn du halt irgendwelche Einheiten dann wirklich extrem zwischen Tür und Angel einbringst. Das ist dann immer der Punkt, wo das System halt zusammenbricht.
Ja.
Aber haben wir, glaube ich, die letzten Wochen viel drüber geredet.
Aber ist doch gut. Das ist auch die Jahreszeit jetzt dafür und ich glaube, das kann man auch nicht häufig genug hören. Aber Nils, wir sind jetzt im Trainingsthema und ich habe noch eine Frage bekommen, die jetzt so schön da reinpasst. Deswegen nehme ich die nochmal mit rein. Und zwar hat jemand geschrieben, dass er sich gerade intensiv mit der Norwegian Method beschäftigt, also eben dem Fokus auf hohe Umfänge und submaximale Reize, also eher Threshold und Subthreshold, anstelle klassischer V2-Max-Intervalle, vor allem in Base und Build. Gibt es bei euch bereits Überlegungen oder vielleicht sogar Pläne, die sich an diesem Konzept orientieren für den Pushing Limits Club? Und wir haben da, oder ich habe dich auch schon mal gefragt dazu und du hast gesagt, ey, das ist eigentlich ein geiles Thema, dass wir das nochmal im Podcast besprechen irgendwann, weil natürlich auch wieder, ist jetzt wieder richtig passend eigentlich zum Thema, was wir gar nicht aufmachen wollten, was jetzt auch schon wieder eine Stunde dauert hier, gefühlt, ist nicht für jeden. Hast du mir gesagt. Aber ich will natürlich wissen jetzt, warum ist das nicht für jeden? Weil ich natürlich direkt gesagt habe, ich hätte schon auch mal Bock, das auszuprobieren.
Naja gut, erstmal hast du mich ja gefragt, ob wir dieses Fass aufmachen wollen oder ob wir es ob wir es zulassen wollen, ob wir die Büchse der Pandora öffnen wollen, weil wenn wir jetzt darüber reden, kommt 100% danach zig Anfragen, ja, wir müssen jetzt aber mal, macht jetzt doch nochmal bitte Basepläne, die halt kein VO2 Max beinhalten, sondern die einfach nur nach der Norwegian Method quasi aufgebaut sind. Und das, was, glaube ich, tatsächlich sehr, sehr viele vergessen, ist, dass der große Unterschied bei der Norwegian Method ist, dass, also ist ja eh immer die Frage, was ist die Norwegian Method? Also
es ändert sich ja auch immer.
Genau, ändert sich auch immer. Ich meine, du hast dann auch gesagt, naja, guck dir Blumi an, als er dann da seine legendäre 100er VO2 Max hatte. In dem Jahr, in dem er dann in Tokio komischerweise nicht Olympischer Sieger
war. Man munkelt, es war ein Messfehler. Man munkelt, es war ein Messfehler.
Genau, also sie wird hoch gewesen sein. Also ich glaube, da brauchen wir gar nicht drüber zu reden. Aber vielleicht hat er dann in dem Zeitpunkt nach der Leistungsdiagnostik schon Vitrine 2 bestellt, um da die zweite Goldmedaille hinzuhängen. Und man hat gesehen, er hat sie nicht bekommen. Also das, was wir oft sagen, Wettkämpfe werden halt nicht im Labor gewonnen. Und ich glaube, wir brauchen nicht darüber zu reden, was der Typ für ein herausragender Athlet ist, was er für eine Psyche hat und dass das halt auch einer der absoluten Hardcore-Racer ist. Also das war jetzt von mir einfach nur, um diesen Spruch anzubringen, dass halt wirklich Werte Werte sind und es zählt halt an Tag X. Da ist aber natürlich Christian Blumenfeld einer der Athleten, die 100% tief gehen können und einer der absoluten Race Day Warriors. Da haben wir letzte Woche auch drüber gesprochen, wie faszinierend dieses Duell war und wie faszinierend vor allem die Leistung auch von Jelle Gens war. Also das, wir haben beide gedacht, dass Blumi sich das nicht nehmen lässt bei dem Kopf und der Leistung, die er hat. Und in dem Jahr wären sie wahnsinnig oder haben sie auch amtlich in der Tokio-Vorbereitung wahnsinnig viel VO2 Max trainiert. Also in dem Jahr war dann die Norwegian Method nicht, kein VO2 Max zu trainieren. Und ich glaube, allgemein ist tatsächlich so, dass die Norwegian Method allgemein so bezeichnet wird, das ist ja auch ausgegangen von einem Artikel, der, glaube ich, mal in der, ich weiß gar nicht, ob es die New York Times war oder in einer, ich meine, es war eine Tageszeitung in New York, wo halt ausgiebig das Thema analysiert wurde, da ein amerikanischer Journalist darüber geschrieben hat. Und per se ist es halt sehr volumenbasiert. Und das ist halt das, was es eigentlich schon für 95% der Athleten oder wahrscheinlich sogar 99% der Athleten hinfällig macht, nach der norwegischen Methode zu trainieren. Weil
im
sie
deutschen
nicht die
Winter.
Zeit, weil sie halt einfach nicht die Zeit haben, diese Volumina zu trainieren. Also das Ganze funktioniert halt einfach nur, wenn man viel trainiert. Und das ist ja auch etwas, was auch vielen nicht bewusst ist. Und deswegen habe ich gesagt, Nicky Boy, lass uns das Thema einfach auch nochmal aufmachen, weil VO2 Max Training halt nicht bedeutet, nur intensiv zu trainieren. Also auch eine extrem lange Radausfahrt oder ein Long Slow Run, da setze ich sehr, sehr viel Sauerstoff um. Und auch das ist ein VO2 Max Training. Also auch das hat einen extrem positiven Einfluss auf meine VO2 Max. Also vielleicht auch noch einmal ganz kurz. VO2 Max ist die maximale Sauerstoffmenge, die dein Körper während einer intensiven Belastung aufnehmen und verwerten kann. So, und das innerhalb von einer Minute. Das wird berechnet, Milliliter Sauerstoff pro Kilogramm Körpergewicht pro Minute. Das ist der Messfaktor, was dann auch schon wieder bedeutet, dass halt diese extrem hohen Werte natürlich dann immer pro Kilogramm Körpergewicht ist. Das ist dann halt immer die relative VO2 Max. Und da ist es natürlich, je leichter du bist, ist es einfacher, wenn du eine hohe absolute VO2 Max hast, also der totale Wert höher ist, ist der halt dann, wenn du leichter bist, extrem hoch, weil er sich halt pro Kilogramm Körpergewicht bezieht. Weil wir, ich habe dann auch gesagt, Nicky Boy, ich glaube, dass du tatsächlich auch ein Athlet bist, der über eine relativ hohe VO2 Max verfügt. Und dann hast du geguckt und hast gesagt, ja, ich habe jetzt mal geguckt, im Juli hatte ich eine 64. Und das ist natürlich bei deinem Körpergewicht, was hattest du da? 85, 86 Kilo?
86, 87, ja.
Das ist dann natürlich, könnte man jetzt einfach multiplizieren, das ist dann halt ein relativ hoher absoluter Wert. Das ist jetzt natürlich kein Weltklasse-Wert, das ist jetzt nicht die irgendwelche 80er oder 85er Werte, die die Weltspitze hat. Aber wenn du jetzt 20 Kilo weniger wiegen würdest, dann wärst du vermutlich in den Bereichen. Also es ist schon ein verdammt guter Wert, den du halt hast. Und man muss halt einfach sagen, also du, und genau so sind wir drauf gekommen, weil du ja diesen Winter auch sehr, sehr wenig intensive Einheiten gemacht hast. Also du kannst es ja mal ganz kurz erzählen. Also ich wollte einfach nur mal abreißen, dass nicht nur intensive Einheiten die VO2 Max triggern, sondern der Load allgemein und gerade auch lange Einheiten, weil da halt einfach in der Gesamtmenge in der Trainingseinheit viel Sauerstoff umgesetzt wird. Und das spricht ja ein klein bisschen so, wie du letzten Winter trainiert hast, als du dich auf die MA 312 vorbereitet hast. Erzähl das einfach nochmal so.
Ja, ich bin ja einfach viel gefahren, ne? Also ich bin halt so viel über den Winter und im Frühjahr so viel Rad gefahren. Das Wetter spielte uns ja dieses Jahr auch extrem in die Karten. Also wir hatten ja aber ab Februar hier echt schon super geile, warme Tage, dass du irgendwie 17, 18 Grad draußen fahren konntest. Und meine kürzesten Einheiten waren eigentlich so fast 2 Stunden Dinger und sonst bin ich halt ganz oft so dieses, ja, 3, 3,5 Stunden und dann auch nochmal einen längeren Ride gefahren in der Woche, der dann eben 4,5 Stunden plus war. Also verglichen vor allen Dingen, wie viel ich sonst Rad gefahren bin, ist es viel mehr. Und selbst wenn du eine ähnliche gefühlte Belastung hast, wenn du nur Rad fährst, hast du ja viel mehr Stunden, weil du beim Laufen ja einfach auch mit weniger Zeit eine höhere Belastung hast, auch mehr umsetzt. Aber dadurch habe ich halt einfach sehr viele Stunden trainiert und eben das, was du beschrieben hast, jetzt eben auch ein sehr hohes, für mich Stundenvolumina dann gefahren. Gerade auf dem Fahrrad und dementsprechend hatte ich da auch eine gute Form, obwohl ich eigentlich keine Intervalle geballert bin. Ich habe dann einfach mal ein paar Berge mitgenommen, so aus Spaß, weil ich Bock hatte oder wenn die Beine das hergegeben haben oder wenn ich einen No-Chain-Day hatte, dann habe ich es einfach mal schöne Party-Pace aufs Pedal gesetzt.
Du hast es mega nett formuliert, weil du hast es im Frühjahr auch schon mal gesagt und dann habe ich es vergessen. Du hast gesagt, dann habe ich dann ab und zu mal so ein paar Anstiege Volley genommen.
Ja, genau.
Das fand ich extrem cool, weil es das tatsächlich sehr, 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 sehr gut trifft. Und dann war es halt irgendwie, an dem einen Tag war Volley halt 320 Watt und eine Woche später war Volley dann aber auch mal für 3 Minuten 400 Watt. Und das ist natürlich auch VO2 Max Training. Also das ist ja auch so, wenn du irgendwelche Group Rides machst und machst dann irgendwelche Shootouts und musst dann halt wirklich mehrfach gucken, dass du das Hinterrad der Leute hältst. Also ich habe vor 2 Wochen bin ich auch mit Günni und Flo gegravelt und da hatte ich dann auch, glaube ich, über 7 Minuten einen Wert von 320 Watt, was für mich halt, das sind so die Bereiche, die ich bei 30-30ern fahre. 330 Watt. Also das heißt, du bist dann halt auch auf einmal für 7 Minuten in extremen VO2 Max Bereichen unterwegs. Also auch das ist dann halt ein sehr, sehr gutes VO2 Max Training. Und die große Gefahr ist tatsächlich, wenn man halt zu viel Volumen mit zu viel Intensität kombiniert. Weil dann ist halt einfach die Gefahr sehr, sehr groß, dass man ausbrennt, dass man halt vorher noch nicht die solide Basis aufgebaut hat und dass man halt auch tatsächlich dann, wenn man es gerade auch im Lauf macht, ist die Wahrscheinlichkeit dann einfach auch sehr groß, dass man sich verletzt, weil die Struktur einfach noch nicht dafür vorbereitet ist. Mhm. Beim Radfahren ist das Verletzungsrisiko ein bisschen geringer. Aber das hat einfach so diese Gesamtvolumina oder der gesamte Load, nicht Volumina, sondern der gesamte Load dann halt einfach zu groß wird. So, und man hat halt einfach nicht die Möglichkeit, als Otto-Normal-Bevölkerung pro Woche 25 bis 30 Stunden zu trainieren. Und wäre ja auch einer der Vorreiter wahrscheinlich, der Norwegian Method war, wo man das erste Mal so richtig wahrgenommen hat, waren die Ingebrigtsen-Brüder,
ja,
die ja primär eigentlich von der Mittelstrecke kommen. Also Jakob 1500 Meter, halt wirklich einer der mit Abstand weltbesten Läufer, Weltrekordhalter, meine ich auch, oder zumindest in der Nähe des Weltrekordes. 5000 Meter läuft er halt auch extrem schnell. Aber der ist für 1500 Meter halt auch sehr hohe Volumina gelaufen, also einfach sehr volumenbasiert. Dann halt diese Double Threshold Day, das ist ja eigentlich der Klassiker, Dienstag Double Threshold, Donnerstag Double Threshold. Am Samstag machen sie dann tatsächlich eine Einheit, die Richtung VO2 Max geht, häufig dann an den Hügeln, wo sie dann wirklich so 30 bis 60 Sekunden Hill Reps machen, da dann aber auch überschwellig arbeiten, also dann tatsächlich auch in diesen VO2 Max Bereich reinkommen und das halt kombinieren mit einem sehr hohen Volumen. Dieses hohe Volumen ist aber tatsächlich auch nur machbar, weil sie halt an diesen Double Threshold Days darauf achten, dass sie auch wirklich unterhalb der Schwelle bleiben oder an der Schwelle bleiben. Und das bedeutet halt, dass sie tatsächlich permanent monitoren mit
Laktat. Sieht man auch bei den Triathleten, genauso wie Blumi und Eden, ne? Die sind ja auch immer am Laktat messen.
Exakt, mittlerweile haben sie es sehr, sehr gut im Gefühl. Man sieht es auch bei den Running Gags ganz gut. Flo Bremm, super 5000 Meter Läufer aus Deutschland. Die ganze Truppe trainiert eigentlich ähnlich. Ich glaube auch, dass sie tatsächlich auch die Double Thresholds Day mit reinnehmen, trainieren wahnsinnig Laktat fokussiert und gucken dann halt auch tatsächlich, dann ist halt auch noch der Punkt bei den Double Threshold Days, dass du die erste Trainingseinheit eher im Bereich der unteren Schwelle machst, also dass du dich vielleicht bei 2,8, 2,9 orientierst, bei der zweiten Einheit und die Intervalle am Morgen etwas länger sind, vielleicht 5-6 Minuten Intervalle. Die zweite Einheit am Abend, die ist dann oftmals ein bisschen höher im Laktat, vielleicht bis 3,5, in einigen Fällen vielleicht sogar auch bis 4 Millimol. Da sind dann die Intervalllängen aber ein bisschen kürzer, vielleicht 800er, also so 2,5 Minuten oder dann halt auch so 3 Minuten Intervalle. Also da hat man eine Varianz, sowohl was die Intensität anbelangt. Die zweite Einheit ist ein bisschen intensiver als die erste. Dahingegen sind die Intervalle in der ersten Einheit ein klein bisschen länger. Wenn man aber halt über diese Laktatschwellen hinausschießt, wenn der Impact zu groß ist, dann bricht das Kartenhaushalt zusammen, weil dann natürlich der Run am Mittwoch, der Lauf am Mittwoch mit einer Müdigkeit gestaltet wird, die eigentlich nicht da sein sollte und dann am nächsten Tag, am Donnerstag, wieder der Double Threshold Day ist. Und wenn ich dann womöglich in der ersten Einheit auch noch überziehe, dann ist die Gefahr groß, dass es dann spätestens bei der Donnerstagabendeinheit halt zusammenbricht, das System. So, und das heißt, das ist halt auch von der Praktikabilität her einfach extrem schwierig, weil man halt einfach entweder ein Mörderkörpergefühl haben muss. Das ist das, was die Norboys dieses Jahr vorgemacht haben, die ja alle drei gesagt haben, sie haben dieses Jahr so wenig Laktatkontrollen gemacht wie in den letzten Jahren, weil die aber natürlich mittlerweile so geschulte Athleten sind, dass die auf die 0,1-Stelle sagen können, ob sie jetzt bei 2,1 oder 2,0 sind. Das hat man vorher auch schon in zig Videos gesehen, wo sie halt einfach ankommen, Laktat messen und ziemlich genau tippen, wo sie sind. Das ist etwas, was ich, glaube ich, auch schon mal erzählt habe, was ich jetzt ganz faszinierend fand, weil ich früher sehr wenig mit Laktat gemessen habe, weil ich halt einfach die Möglichkeiten nicht hatte. Wenn ich tatsächlich mal die Möglichkeit hatte, dann lag ich oft in den richtigen Bereichen. Und wenn ich jetzt mit Laktatmessungen, was ich einfach aus Spaß mache oder halt um auch am Puls der Zeit zu bleiben, und natürlich will man das selber auch erleben, wenn ich jetzt Laktatmessungen mache, dann spüre ich sehr genau, bin ich unter der Schwelle, bin ich an der Schwelle oder bin ich über der Schwelle, weil ich das halt einfach seit 35 Jahren mache und weil ich halt einfach weiß, wie fühlen sich Schwellenintervalle an. Ich kann ja nicht genau sagen, es ist jetzt bei 3,2 oder 3,3. Ich weiß aber, es ist über 4 oder unter 4. So, und das ist halt wirklich ganz interessant, das habe ich auch mal erzählt, dass ja zum Beispiel der Marathon in der Weltspitze, Eliud Kipchoge, die kommen am Ende des Marathons so mit 2,2, 2,3 Millimol an. Und das haben wir bei einer Trainerfortbildung, haben wir da mal ausgiebig drüber gesprochen. Und in Kenia oder auch in Äthiopien wird nahezu überhaupt nicht mit Laktatmessungen gearbeitet, das machen die nicht. Wenn du den Athleten dann aber bei Race-Pace-Intervallen Laktat abnimmst, wenn sie jetzt 3x8 Kilometer Race-Pace laufen und die laufen dann halt einfach nach Gefühl diese Race-Pace und du nimmst den Laktat ab, dann haben die genau diese 2,2, 2,3 Millimol. Mhm. Aber die haben das halt einfach gelernt. Das ist halt einfach das, was jetzt die Norboys auch haben. Deswegen müssen sie mittlerweile jetzt nicht mehr so viele Laktatkontrollen machen. Machen es natürlich trotzdem, um dann einfach nochmal ein bisschen zu gucken, um auch den Progress zu monitoren. Das ist natürlich auch ganz wichtig. Aber wenn du das jetzt alles ein bisschen so Pi mal Daumen machst und auch in der Laktatkontrolle nicht so richtig gut bist und, das ist halt der entscheidende Faktor, gar nicht die Möglichkeit hast, diese Volumina zu trainieren.
Ja, beides. Also alles, was du gerade erzählt hast, habe ich nur gedacht, okay, das ist ja nicht nur für 90%, sondern für 99% der Altersklassenathleten nicht umsetzbar. Ist
einfach nicht praktikabel. Das heißt, also, du musst halt einfach schauen, okay, wie schaffe ich das halt jetzt dann im Winter, einen Load zu schaffen, gerade jetzt in den frühen Jahreszeiten, das haben wir, glaube ich, auch schon mal erzählt. Ein weiterer Faktor oder messbare Größe, die halt die Leistung beeinflusst, ist halt die Laktatbildungsrate. Das heißt, wie schnell produziere ich Laktat, wie einfach produziere ich Laktat, wie kann ich Laktat verstoffwechseln. Da gibt es halt eine hohe Bildungsrate. Je platt gesagt, je schneller, also wirklich von der Grundgeschwindigkeit ich bin, je höher meine schnellen Muskelfasern sind und ich auch, je höher meine Sprintfähigkeit ist, nenne ich es jetzt einfach mal platt gesagt, desto höher ist in der Regel auch die Laktatbildungsrate, was dann aber wiederum dafür sorgt, dass halt Glykogen, also die Kohlenhydratspeicher, sehr schnell verbraucht werden. Also das ist etwas, was wir, glaube ich, oft auch schon gesagt haben, was man bei der langen Distanz eigentlich nicht will. Da willst du die Laktatbildungsrate eigentlich eher runterbringen. Wenn du jetzt aber sehr intensives VO2-Max-Training machst, dann geht der Laktatwert natürlich hoch, das soll er auch ganz bewusst, er soll ja überschwellig gehen, sorgt aber natürlich auch dafür, dass die Bildungsrate getriggert wird, also dass der Körper sich daran gewöhnt, schneller Laktat zu produzieren, schneller Laktat zu verstoffwechseln und auch einfach ja, mehr Laktat zu produzieren, wo man wie gesagt aufpassen muss, dass halt die Glykogenvorräte dann halt nicht zu schnell angegriffen werden. Also das heißt, man ist immer so ein bisschen in so einer Mischkalkulation und da muss man halt einfach gucken, okay, jetzt haben wir November, Dezember, Januar, da sind wir relativ weit von den Wettkämpfen noch weg. Das heißt, jetzt ist es gar nicht so schlimm, wenn man dann im Januar, Februar eine hohe Bildungsrate hat, weil es gibt halt auch Trainingseinheiten, die dann dafür sorgen, dass die Bildungsrate wieder runterkommt. Das sind dann ein Beispiel beim Radfahren, die Torque-Einheiten. Also hoher Load auf dem Pedal mit einer niedrigen Trittfrequenz. Und Sweetspot-Intervalle, wo man halt in diesen 90% der Schwellenleistung 2 unterwegs ist oder platt gesagt der FDP unterwegs ist. Das sind alles Einheiten, die die Bildungsrate dann wieder runterbringen, die man dann halt sehr gezielt im Februar, März, April einsetzen kann, wenn man halt auch in den Trainingslagern beispielsweise ist. Gerade da dann in den Bergen zu fahren, ist ein super Reiz, um halt die Bildungsrate runterzubringen. Das heißt, jetzt im Moment ist halt einfach VO2-Max-Training ein sehr, sehr gutes Mittel, um die VO2-Max zu triggern, um den Motor größer zu machen.
Und gutes Zeit-Leistungs-Verhältnis.
Und genau wie du sagst, halt einfach ein sehr, sehr gutes Zeit-Leistungs-Verhältnis, weil halt einfach diese Stunde, Stunde 15 mit Ein- und Ausfahren, die ich dann brauche, um irgendwelche 30-15er, 30-30er, 40-20er zu fahren oder auch längere, vielleicht 5x4 oder 5x3, 3-4x8 Minuten, das ist schon ein ziemlicher Knacker. Da muss man dann tatsächlich auch aufpassen, dass es nicht zu hoch geht, was die Intensität anbelangt. Also, dass man dann einfach das vierte Intervall doch sauber durchziehen kann, weil sonst ist man einfach zu müde. Und ja, das ist halt einfach dann ein sehr gutes Kosten-Nutzen-Verhältnis quasi, was die Zeit anbelangt, um halt einfach einen guten Trainingsreiz reinzubringen. Aber auch da noch einmal ganz wichtig zu wissen, dass VO2max eben auch nicht bedeutet All-Out. Also es soll auch nicht so sein, dass euer Puls dabei durch die Decke geht und dass ihr halt wirklich im zweiten und dritten Block einfach nur noch am Anschlag seid und im schlimmsten Fall die Werte permanent reduzieren müsst. Dann ist die Wahrscheinlichkeit sehr groß, dass der Reiz halt einfach zu hoch ist, dann triggert ihr die VO2max vielleicht ganz gut, aber im dritten und vierten Block ist es dann gar nicht mehr realisierbar. Also es ist kein All-Out. So die letzten Wiederholungen, die dürfen schon eklig sein, aber die ersten, ich sag jetzt mal Klassiker, 8, 9 mal 30, 30, da sollten die ersten 4, 5, 6 schon mit einer, nicht mit einer Leichtigkeit gehen, aber die sollten sehr, sehr gut realisierbar sein. Die letzten dürfen dann härter sein. Im letzten Block darf es dann auch so sein, dass man denkt, boah, kann ich das jetzt noch durchziehen oder nicht? Aber wenn das schon im allerersten von 3 oder 4 Blöcken der Fall ist, dann ist es definitiv zu hoch. Dann ist, habt ihr eure Schwelle zu hoch angesetzt, dann ist eure VO2max einfach noch nicht da, wo sie sein sollte. Da muss man halt tatsächlich aufpassen. Und gerade auch Athleten, die eine sehr hohe Bildungsrate haben, die also mit Laktat gut umgehen können, die relativ schnell Laktat produzieren und eigentlich auch oftmals dann sehr gut diesen Schmerz tolerieren können, die fahren oftmals in diesen Intervallen viel zu hart, weil sie halt denken müssen, ich muss jetzt hier, aber das tut ja noch gar nicht so richtig weh, ich gehe mal höher in der Belastung. Und die treiben dann quasi die Bildungsrate wirklich durch die Decke. Und dann wird es natürlich irgendwann auch wirklich schwierig, da dann noch gegenzusteuern. Und dann hast du vielleicht eine monstergute VO2max, wenn du deine Halbdistanz oder Langdistanz machst. Aber die Bildungsrate ist halt so hoch, dass du dann ganz häufig meistens noch relativ gut Rad fährst, aber dann beim Laufen halt irgendwann hops gehst. Das hat man schon wirklich sehr häufig gesehen, dass Athleten, die eine super VO2max haben, eine sehr gute Rad- und Laufleistung aufs Parkett bringen, aber dann beim Laufen halt wirklich Probleme haben, das Ding sauber zu Ende zu bringen. Und
das spricht auch wieder für mich.
Spricht auch wieder für dich, ganz genau. Gute Schwimm-Rad-Kombi. Dann halt auch motivatorisch bist du ja ein Athlet, der halt einfach echt sich super gut quälen kann. Dann bist du in einer Radgruppe unterwegs, wo du denkst, ah nee, komm, da gehe ich jetzt mal ein klein bisschen drüber, da fahre ich nochmal mit. Und dann beim Laufen merkst du auf einmal, scheiße, der Speicher ist leer. Und das, da muss man tatsächlich dann im Januar, Februar schon aufpassen oder auch sogar auch schon im Dezember, wenn man früh mit der Saison anfängt, dass man die Intervalle nicht zu intensiv fährt.
Mhm. Oder dann halt das auch ist ja auch so was ich jetzt in dieser Zeit nach diesem, oder in der Verletzungszeit, wir hatten da ja auch schon mal drüber gesprochen, nach der Fuß-OP, wo ich dann auch irgendwie, okay, ich konnte wieder fahren, die ersten Wochen liefen super gut und dann, ich sagte, jetzt fange ich mal wieder an, Intervalle zu fahren. Da hatte ich ja auch bewusst diese, einfach mal die Schwelle ein bisschen runtergesetzt, also dass ich nicht meine normalen Werte fahre, die ich dann bei der Schwelle habe, sondern einfach mal so 10, 15 Watt weniger bei diesen 30-30ern und 40-20ern gefahren. Und es war so, dass der letzte Block trotzdem super hart war, aber ich, also es waren glaube ich 10 Watt weniger bei mir, aber die ersten 2 konnte ich halt richtig kontrolliert durchfahren, aber der Reiz ist trotzdem gesetzt, also die Herzfrequenz ist in bis auf 3, 4 Schläge in die gleichen Bereiche gegangen. Das dauert immer ein bisschen länger bei den 30-30ern, weil man bei denen ja doch recht lange Zeit hat, auch wieder sich zu erholen. Bei so 30-15 oder so geht es dann schneller oder 40-20ern. Aber der letzte Block war dann so, dass ich auch die letzten 3, 4 wirklich noch richtig sauber die durchfahren konnte. Ohne dieses, jeder kennt das, glaube ich, auf der Rolle, dass du dann schon so irgendwie nach 10 Sekunden mal zwischendurch aus dem Sattel musst, aufstehst, im Stehen fährst, nochmal reintrittst, dich wieder hinsetzt und so. dieses richtig dagegen arbeitet, sondern ruhiges Fahren, sauber durchgefahren, Kontrolle gehabt beim Radfahren und das auch wirklich bis hinten zu den letzten Intervallen. Die waren trotzdem hart, der Reiz ist auf jeden Fall gesetzt gewesen. Aber ich habe halt das sonst immer bei diesen VO2 Max Sessions, das bei mir gab, dass so die letzten, die habe ich dann wirklich so durchgepresst. Also das war wirklich richtig, richtig hart dann und auch wie ich, dass ich mal aufstehen musste, aus dem Sattel gehen musste oder die Trittfrequenz dann irgendwo auch mal die letzten 3, 4 Sekunden oder 5 Sekunden auf dann 70, 68, 65, also wirklich mit dem letzten Ding gerade noch so geschafft und dann gerade in die Pause gerettet. Und das hatte ich jetzt da gar nicht mehr. Und das war dann auch irgendwie bei mir jetzt vom Gefühl her, wo ich gesagt habe, okay, vielleicht werde ich das für mich auch beibehalten, so ein bisschen diese VO2 Max Sachen mit ein bisschen weniger Watt fahren und lieber das Gefühl zu haben, ich bin die richtig sauber, auch vor allem die letzte Intervallsession, wenn ich jetzt 3x10x30x30, so ein Klassiker fahre, dass die letzten 10 auch wirklich noch sauber, richtig kontrolliert durchfahren konnte. Also dass ich immer das Gefühl habe, ich habe die Kontrolle. Und das habe ich halt ganz häufig im letzten Block nicht mehr gehabt.
Klar, das ist ja auch dieses No-Pain-No-Gain-Mentalität. Ne? Dann hast du irgendwie Rocky Balboa auf den Ohren und dann denkst du, alter Schwede, ich muss jetzt hier richtig oberkörperfrei, Schweiß läuft runter und ich ziehe jetzt hier Lionel Sanders-Style, Beißholz zwischen den Zehen und dieses letzte Intervall ziehe ich noch durch. Dann schwitzt du 1,5 Stunden, nachdem du aus der Dusche rausgegangen bist, hast du immer noch eine erhöhte Schweißrate. Der Puls ist immer noch bei 85, 90 und so richtig essen kannst du immer noch nicht. Und wenn du dann ins Bett gehst, dauert das 2 Stunden, bis du einschlafen kannst, weil der Puls
so
hoch ist.
Ja, ja.
Also ich glaube, jetzt finden sich relativ viele an der Nase ertappt. Und wenn du dann am nächsten Tag die nächste Trainingseinheit hast, ist natürlich auch ganz, ganz klar, dass du nicht so erholt in die Trainingseinheit reingehst, wie wenn du es halt so machst, wie Nicky Boy eben beschrieben hast. Du, na klar, platt bist, der Reiz muss gesetzt werden, also VO2 Max Training. Tut auch weh, das ist halt unangenehm. Deswegen muss man gerade, wie gesagt, auch beim Laufen extrem aufpassen, dass man da halt nicht zu früh mit anfängt und dann im besten Fall gleich irgendwie mit 200ern oder 400ern, wo ich mit einer extrem hohen Geschwindigkeit laufe, nicht ohne Grund, sind da halt tatsächlich Hill Reps ja, das Maß meiner Meinung nach aller Dinge, weil du halt einfach mit einer wesentlich geringeren Geschwindigkeit läufst, der Impact auf den Bänder- und Sehnenapparat nicht so ist und du tatsächlich auch noch eine Technikschulung hast.
Ja, du merkst ja auch bei den Hill-Raps sofort, wenn du zu müde bist, dass du den Schritt gar nicht mehr richtig durchkriegst. Wenn du dich darauf konzentrierst, bist du automatisch langsamer.
Voll.
Und du hast so eine du hast also einen automatischen Begrenzer eigentlich da drin fast.
Total, genau. Aber wie gesagt, also VO2 Max Training tut weh, muss auch wehtun, das muss halt ein Reiz gesetzt werden. Du musst in die Nähe deiner maximalen Sauerstoffaufnahme halt einfach kommen in kurzer Zeit oder je nachdem. 4 Minuten sind schon ganz schön lang. Aber es ist halt kein All-Out-Training und man muss halt immer auch da wieder den Blick aufs große Ganze haben und die Trainingseinheit kann ich vielleicht gut absolvieren, aber es kommt dann halt in der Regel 24 Stunden später wieder eine Einheit oder ja nicht selten im Triathlon tatsächlich auch so, dass du dann vielleicht abends die VO2 Max-Einheit machst, weil du mit vollen Speichern reingehen musst, weil du danach auch ein bisschen Erholung brauchst. Also das war ja auch eine Frage, die wir letztens hatten. Warum sind die VO2 Max-Einheiten nicht morgens? Das ist doch eigentlich viel, viel besser, weil man sich dann besser erholen kann. Aber man muss halt gut gefuelt in die Einheiten reingehen. Man kann auch nicht raus aus dem Bett, irgendwie ein Gel rein, einen Kaffee trinken, rauf auf die Rolle und dann VO2 Max-Einheiten fahren. Also da muss man schon auch so ein bisschen Zeit vorher, braucht man einfach. Ich finde auch vom Kopf her ist es echt eine fordernde Einheit. Deswegen sind die halt einfach abends besser. Da muss man dann natürlich gucken, dass man jetzt nicht maximal abgekämpft von der Arbeit kommt.
Mittags wäre am besten eigentlich.
Also das ist, mittags wäre natürlich am besten, aber das die Möglichkeit haben wahrscheinlich.
Homeoffice, Mittagspause?
Auch nur
so eine Empfehlung hier. Mein Arbeitgeber erlaubt das.
Oder man hat einen 2-Stunden-Call. Genau da ist der Blocker drin, 2-Stunden-Call.
Jeden Donnerstag.
Jeden Donnerstag, 14 bis 16 Uhr Call, 17 Uhr Feierabend. Nee, aber das ist tatsächlich, also das ist wirklich eine Sache, womit man halt aufpassen muss. Und gerade auch bei älteren Athleten ist es halt so ein ganz, ganz schmaler Grat. Jetzt kommt wieder die Forderung nach den Ü50-Plänen. Weil Intensität, natürlich die VO2 Max, die lässt extrem nach, je älter man wird. Also da ist halt, hängt natürlich auch viel Muskulatur mit im Spiel, aber auch die VO2 Max lässt nach. Und das ist natürlich schon ein sehr, sehr guter Reiz. Man muss aber trotzdem aufpassen, dass der Reiz halt nicht zu hoch wird. Also da muss man wirklich, die Dosis macht das Gift oder die Intensität macht das Gift. In dem Falle, die Dosis ist ja gar nicht so hoch. Also man trainiert ja nur eine Stunde 15 maximal. Aber man muss halt immens aufpassen und gerade auch beim Laufen muss man halt motorisch imstande sein, diese Intensität halt sauber, technisch sauber zu laufen, sonst holt man sich womöglich irgendwie so einen kleinen Muskelbündelriss oder einen kleinen Muskelfaserriss oder sowas. Das geht dann schon relativ schnell, wenn man dann gerade auch im Winter bei kalten Temperaturen irgendwie 200er oder 400er läuft. Also gerade jenseits der 40, 45 ist es eine Trainingsmethodik, die sicher trainiert werden muss, damit die VO2 Max halt nicht im Sinkflug ist, aber wo man halt auch extrem vorsichtig sein muss, weil sie halt einfach sehr fordernd ist. So, und ich glaube, das war jetzt sehr ausführlicher Exkurs, warum es schwierig ist oder nahezu nicht umsetzbar ist, diese Norwegian Method zu reproduzieren für Otto-Normalbevölkerung, weil halt einfach es beinhaltet, dass man ja sehr viel Zeit hat, sehr viel Regenerationszeit auch hat und dass man halt auch einfach schon eine sehr gute Basis hat. Es ist ja auch so, du kannst jetzt nicht von jetzt auf gleich pro Woche 25 bis 30 Stunden trainieren. Nee. Man kann natürlich die VO2 Max auch super geschickt einsetzen, also gerade jetzt, wenn man auch mal Phasen hat, wo man auf Geschäftsreise ist, wo man dann vielleicht optimalerweise, ich finde ja tatsächlich Radtraining, VO2 Max Training besser als Lauf VO2 Max Training, weil halt einfach der physiologische Reiz ein ähnlicher ist, aber halt dieser muskuläre Impact auf dem Rad halt nicht so groß ist, die Verletzungsgefahr nicht so groß ist wie beim Laufen. Also ich würde jetzt, wenn ihr auf Geschäftsreise seid und habt vielleicht nur die Möglichkeit, dreimal Sport zu machen, würde ich mich sehr schwer tun, euch jetzt drei VO2 Max Läufe ins Training reinzustellen. Wenn ihr jetzt aber einen guten Ergometer habt vor Ort, dreimal VO2 Max auf dem Rad kann man gerne machen. Das ist eigentlich auch ein gutes Mittel, um halt einfach einen maximalen Reiz aus dieser Einheit rauszuholen. Wie gesagt, man muss ihn richtig fahren. Das könnte man auf Geschäftsreise gut machen. Leider hat man halt auf Geschäftsreise selten die Möglichkeit, halt irgendwie einen Ergometer dabei zu haben. Aber mittlerweile gibt es ja auch so ein paar Hotels, die wirklich schon gute Räder haben. Dann nimmt man halt irgendwie seine Pedale und seine Schuhe mit. Also das geht schon auch. Und wenn man solche Phasen hat, dann kann das schon Sinn machen, dass man sagt, ey komm, ich habe diese Woche von der Zeit her wenig Zeit, ich kann keine lange Einheit machen, will aber trotzdem einen guten Reiz schaffen. Also gehe ich dreimal in der Woche auf die Rolle, Dienstag, Donnerstag und Samstag und mache dann eine VO2 Max Session. Dann muss ich danach die Woche dann aber auch wieder ein bisschen Luft dran lassen. Aber das ist auch eine Möglichkeit, das auch mal positiv einzusetzen.
Naja, ist ja auch in allen anderen
Plänen. Viel aus wenig Zeit rauszuholen.
Genau, aber das ist ja so ein bisschen auch so oder so das Konzept, warum die Pläne bei uns jetzt einfach auch funktionieren im Club, ne? Weil wir müssen ja einfach mit dem, oder ganz, ich sag mal, 70-75% plus der Athleten, die normal Triathlon machen, der Altersklassenathleten oder 80% plus, müssen ja mit einem gewissen Zeitbudget auskommen. Also wie viele können denn wirklich 15 Stunden 90, plus die Woche trainieren?
Nein, wahrscheinlich das sind ja einfach 90 bis 95%.
Genau, und da ist es ja einfach super wichtig, das zu machen. Und da wird ja einfach diese Norwegian Method schon mal gar nicht funktionieren, plus selbst wenn du die Zeit hast, das zu machen und die Motivation hast, das zu machen, da musst du ja auch noch das Wissen haben und noch technische Sachen, Laktatmessgeräte, sonst was, sauber messen, dass du dich halt gut monitoren kannst, wenn du nicht schon diese jahrelange Erfahrung hast, wo du im Optimalfall irgendwie zweimal, dreimal die Woche ein Coach am Deck ist und irgendwie bei dir Laktat abnimmt und irgendwie das überprüft, ob die Schwellen passen. Und du musst deine Schwellen auch kennen.
So, ne? Absolut.
Also, da musst du schon richtig tief drin sein, richtig viel Bock haben und das ist dann schon sehr, sehr schwierig für einen klassischen Age-Grouper, das Trainingskonzept zu nutzen.
Ja, absolut, total. Aber natürlich ist das auch ein Reiz, muss man sagen. Ne? Also das ist schon noch etwas, klar, ich bin ja jetzt natürlich auch der Obernerd und es ist auch mein Job, dass ich da natürlich Bock habe, dann auch selber mal bei mir zu sehen, wenn ich jetzt mal wieder in Bereiche trainiere, die irgendwie ein reelles Schwellentraining ist. Also da muss ich auch erstmal hinkommen, dass ich imstande bin, 5 bis 6 Mal 2000 an der Schwelle laufen zu können. Ich meine, das sind dann einfach 12 Kilometer. Das ist ja auch schon echt eine Distanz. Mit Ein- und Auslaufen bist du dann bei 20 Kilometern. Also da habe ich relativ lange gebraucht, um da wieder hinzukommen. Das kann ich jetzt nächste Woche nicht machen, die Einheit. Aber dann halt mal auch mal zu gucken, wie ist denn tatsächlich mein Laktatwert? Mhm. So, das ist, und Laktatwert ist natürlich auch nicht Laktatwert, das hast du gesagt. Also auch ich hatte jetzt ja vor Berlin tatsächlich 3 Tage vorher, das war auch so ein bisschen suboptimal gelegen tatsächlich für das Endresultat. Aber da habe ich ja eine Leistungsdiagnostik gemacht, auf dem Rad zwar, aber das sagt natürlich auch ein bisschen was über dein physiologisches Verhalten aus. Und mir ist vorher schon aufgefallen bei den Schwellenintervallen, dass ich, wenn ich jetzt so das bei den Profiathleten ansetze, dann sollen die eher so bei 3 Millimol die Laufintervalle laufen. Mir ist aufgefallen, dass ich gefühlt noch relativ viel Luft nach oben hatte eigentlich, was Schwelle anbelangt, hatte aber schon Werte irgendwie so von 3,6, 3,7 und habe dann tatsächlich gemerkt, dass wenn ich in den Bereich der Schwelle komme, vom Gefühl her, dass ich dann tatsächlich auch bei diesem klassischen Marder-Wert 4,0 war, der ja irgendwann mal angesetzt wurde, weil es halt einfach in der Studie gepasst hat und der Schnitt bei 4,0 an der Schwelle war. Und dann habe ich so gedacht, ich glaube, ich bin tatsächlich jetzt einfach, na klar, weil ich auch viel weniger laufe, wahrscheinlich auch, weil ich halt einfach ein bisschen älter bin, ist bei mir die Schwelle wahrscheinlich eher bei 4,0 als bei 3,0, so gefühlt. Und dann hatte ich bei der Leistungsdiagnostik interessanterweise, wir haben es mit Baske gemacht, also sowohl Laktat als auch Spiroergometrie. Und da war ich dann halt vom Spirowert her noch relativ weit von der Schwelle weg tatsächlich. Aber ich hatte schon beim Radfahren, ich glaube, 3,8 Millimol.
Oh.
Und ich wusste, wo etwa meine Schwelle liegt. Also zu dem Zeitpunkt musste ich so bei 240.
Laktatbomber Görke, Alter.
Ja, irre, ne? War ich auch überrascht. Aber klar, ich habe halt einfach momentan keine gute, weil ich halt
wenig Kilometer, wenig Stunden.
Und dann natürlich auch eben dann diese Shootouts, das, was ich angesprochen habe, wenn wir dann graveln und ich dann irgendwie mit den Buddies fahre und dann wird mal hier der Elbhang mit Anschlag hochgefahren. Das ist dann natürlich auch so etwas, was das ein bisschen treibt, dann vermutlich auch bei den Grundlagenläufen eher ein bisschen zu schnell unterwegs gewesen, weil da habe ich auch nicht geguckt. Aber da habe ich halt schon gedacht, ja, wie du es gesagt hast, geil, eher ein Laktatbomber. So, und dementsprechend war ich dann vermutlich aber auch beim Laufen bei 3,6, 3,4 Millimol noch nicht an der Schwelle. Da hätte ich auch höher gehen können. Und das ist etwas, was man natürlich solide wirklich nur über eine gute Labordiagnostik herausfindet, wo du halt einfach Spiroergometrie in Kombination mit Laktat hast. Dann weißt du, okay, bei meiner Schwelle war ich beim Wert von 3,8, 3,9 und dann kannst du das auf dem Track oder draußen reproduzieren. Man kann aber natürlich auch so ein klein bisschen gucken, an welchem Wert, an welcher Geschwindigkeit beim Laufen oder an welchem Leistungswert beim Radfahren, wenn ich mit Powermeter trainiere, ist meine Schwelle so im Gleichgewicht, wo habe ich halt diesen ersten Lactate Steady State, also die LT1. Wo habe ich dann den zweiten? Das kann man natürlich auch ganz gut herausfinden. Und das ist natürlich auch etwas, was auch durchaus Spaß macht, weil das sind dann natürlich die Nerds. Das sind dann halt so die, die sagen, oh, ich will jetzt irgendwie nochmal so die letzten 5% rauskitzeln. Davon haben wir ja aber auch nicht wenige, ne? Das muss man halt auch sagen. Also wir haben ja jetzt auch dieses Jahr tatsächlich, mache ich ja erstmalig mit Hannes Hawaitus so ein Camp. Da bin ich auch mal super gespannt, wer letztendlich da kommt, weil da soll es dann halt auch darum gehen, sowas wirklich auch mal auszuprobieren, um halt einfach auch mal zu gucken, ist das auch was? Also hätte ich da nicht vielleicht auch Bock drauf, weil ich muss schon auch sagen, die Athleten von uns, die mit Laktat trainieren, das sind nicht nur Profiathleten, also es sind auch natürlich ambitionierte Amateurathleten, aber das sind sie ja eh in dem Moment, wo sie sich einen Coach nehmen. Und das ist dann schon auch cool, wenn du denen dann irgendwelche Sessions aufschreibst und dann merken sie, dass sie an der Schwelle dann irgendwie nochmal ein bisschen härter drücken können oder ganz häufig auch das tatsächlich auch ganz spannend bei Hillraps, wie wenig Effort du berghoch wirklich machen musst, um schon relativ schnell Laktatwerte zu realisieren.
Ja.
Also da denkst du gefühlt wirklich, das machen die natürlich häufig, weil sie das irgendwie bei der Arbeit dann auch wirklich klassisch in der Mittagspause haben. Mittlerweile sind ja viele Companies, die entweder Kooperation mit Fitnesscentern haben oder tatsächlich auch so groß sind, dass sie selber schon eigene Studios haben und dann nutzen sich halt einfach ihre Mittagspause, um eine Hill-Session zu machen.
Aber aufs Laufband?
Aufs Laufband und dann merken sie auf einmal so, Halleluja, ich habe ja tatsächlich jetzt, das fühlt sich total easy an und ich habe einen Wert von 5. So, und das ist natürlich definitiv zu hoch. Und dann laufen sie halt ein km/h langsamer und kommen dann mit einem Wert von 3,8 raus und den können sie dann auch gut halten. Dann gehen sie vielleicht 0,2 höher und sehen, sie sind dann bei 3,9. Also dann siehst du zum Beispiel, du bist jetzt in so einem Bereich, wo die Schwankung sehr, sehr ähnlich bleibt, dann gehen sie vielleicht nochmal 0,2 höher und dann schießt der Wert auf einmal auf 4,5. Dann weißt du, okay, die Schwelle wird irgendwo dazwischen liegen. Wenn ich vorher bei 3,8 war, dann werde ich ein bisschen schneller, dann bin ich bei 3,9 und dann gehe ich noch ein bisschen schneller, dann springt er aber um 0,7 hoch, dann ist die Wahrscheinlichkeit sehr groß, dass ich dann halt überschwellig unterwegs bin. Und das macht natürlich auch Bock. Aber das ist genau, wie du gesagt hast, das beinhaltet natürlich auch, dass man in der Messung sehr sauber ist.
Also ich sag's dir, wie es ist.
Für dich wäre das nix.
Nein, Alter. Ich denke mir die ganze Zeit, oh, ey, das wäre mir viel zu anstrengend und dann das so, oh nee.
Also, das ist aber doch,
ich gehe dann lieber auf mein Gefühl und mach, wie ich es gesagt habe, ich schaue, dass ich die sauber durchkriege und den letzten Satz auch noch sauber durchkriege und lieber die ersten Male ein bisschen weniger, dann hast du ja auch so dieses, API ist eh meiner Meinung nach die meist unterschätzte Messmethode, dass man wirklich ehrlich zu sich selber ist, war das jetzt zu hart oder nicht oder wie hart war es jetzt, und diese Selbsteinschätzung zu haben und lieber mal zu sagen, okay, stehen die ersten Intervalle des Jahres an, ich gehe die lockerer an und laufe die jetzt nicht in 4-0 los, sondern lauf mal in 4-28 los und steigere mich so ein bisschen rein und guck, wie das Gefühl ist, und sich daran zu tasten, das ist eher so meins. Aber jetzt da, also klar habe ich auch Bock, da mal Laktatzumessung zu machen und zu gucken, aber ich würde mich eher kaputt lachen, wenn ich, der Wert viel zu hoch ist, weil ich wieder zu schnell unterwegs war oder so. Aber dann da wirklich so, was du gerade beschrieben hast, da, ich gehe da aufs Laufband, mache Hillraps und dann mache ich nochmal 0,2 km/h schneller oder die Steigung mehr, ob mein Laktatwert dann überschießt oder nicht. Oh Gott, nee.
Das ist natürlich Nerdism. Aber da ging es ja auch tatsächlich ein bisschen darum zu finden, wo ist jetzt tatsächlich auch momentan reell meine Schwelle.
Klar.
Was aber natürlich total cool ist, ist, also das hat, die Erfahrung hatte ich tatsächlich auch vor dem Berlin-Marathon. Das ist ja so, du gehst ja mit einer Vorstellung irgendwie in die Einheit rein und denkst dann, okay, das ist jetzt, meine Schwelle ist irgendwie bei, ich sag jetzt einfach mal 4-0, weil es relativ einfach zu rechnen ist. 4-0 pro Kilometer ist gerade meine Messung, und dann läufst du die ersten Intervalle, 2000er, und dann kommst du an, läufst 3,58er Schnitt und dann misst du den Wert und dann bist du bei 4,5. Und dann denkst du so, alter Fuck, nein, das kann doch nicht wahr sein, dass ich jetzt schon so einen hohen Wert habe. Dann läufst du irgendwie dann beim zweiten 5 Sekunden langsamer, läufst du 4,05 und dann bist du bei 3,1. Und dann denkst du so, oder ja gut, von 4,5 auf 3,1 ist jetzt ein krasser Sprung bei 5 Sekunden Unterschied, dann bist du wahrscheinlich eher so bei 3,6 oder so. Und dann läufst du, okay, ich bleib jetzt mal dabei, und dann läufst du wieder 3,6. Wenn du kein Laktat messen würdest und du merkst aber eigentlich beim ersten schon 4,0, boah, das fühlt sich heute eigentlich echt ganz schön hart an, was du gesagt hast, so diese RPI, also das individuelle Belastungsempfinden, das sollte jetzt vielleicht eine 6 bis 7 sein und das ist schon eine 8 bis 9. Und du denkst so, boah, fuck, ey, du bist heute echt nicht gut drauf, dann bekommt das sofort so eine negative, also bei mir ist es
zumindest. Ja, stimmt,
dann
okay.
Dann
ja.
kommt das sofort
ja,
so einen negativen Ton.
Ja, ich weiß,
Ton,
wo du hin willst. Ja, ja.
Dann ziehst du das durch und dann in Wiederholung 7 und 8 kriegst du es nicht mehr hin, weil dann bist du echt total blau und läufst dann halt noch eine 4,05 und beim letzten nur noch eine 4,10 und gehst dann so richtig platt und gefrustet vom Track und denkst, Alter, hab's zwar durchgezogen, aber richtig geil war das nicht. Wenn du jetzt aber nach dem ersten runterkorrigierst und dann ist es ja dieses Malen nach Zahlen, dann läufst du nur 4,05, siehst aber, dass der Wert halt die ganze Zeit konstant wird und läufst dann vielleicht den letzten nochmal, sagst du, ah, jetzt hau ich nochmal eine 3,50 raus, guck einfach nochmal, was geht, oder läufst dann auch eine 3,45, kommst dann mit einem 6er, 7er Wert hin, dann bist du richtig nochmal schön hochgeschossen, dann hast du aber einen anderen Touch, weil du halt die Einheit ja erfüllt hast, selbst ohne jetzt Last One, Fast One. Also dieses Malen nach Zahlen, das hat ja schon auch was. Also ich bin da total bei dir. Ich bin ja auch eher so einer, der nach Gefühl geht. Aber wenn ich das dann halt einfach immer noch mal so ein bisschen kombiniere, ich habe das früher auch so nicht machen können, weil es halt einfach noch nicht so gute Geräte gab, die halt auch preislich in Bereichen waren, wo du sagst, okay, das macht jetzt Sinn. Und es macht aber total Spaß. Also es ist schon so, dass du dann halt einfach denkst, geil, ich habe jetzt maximal aus dieser Einheit rausgeholt und es ist gar nicht so entscheidend, ob du jetzt wirklich diese 4,00, wie du dir es vorgenommen hast, gelaufen bist oder 5 bis 6 Sekunden oder vielleicht auch 10 Sekunden langsamer, weil der Wert ja gestimmt hat.
Ja, weißt ja, du, okay.
Das ist, so, das
ja,
ist halt so
externe Faktoren einfach, die du...
Exakt.
Du nimmst deine, kommen wir zurück zur Wunschpace, ich will einen unter 3-Stunden-Marathon laufen. Man muss dafür 4 Stunden 15 Race-Pace laufen. Und wenn du dann heute nicht laufen kannst, dann weiß ich aber, das Training wird gut, wenn ich bei Laktat 3,6 laufe. Und das ist dann halt heute eine 4,18 und nicht eine 4,15 oder eine 4,20. Aber der Reiz ist gesetzt und ich bin auf dem richtigen Weg. Ja, ja, klar.
Voll.
Jetzt hätten wir nur noch einen Affiliate-Link für so ein Laktatmessgerät gebraucht. Jetzt. Du hast die Werbung für Laktatmessgeräte hier eine falsche Folge gemacht.
Wir müssen wissen, ich rufe Tasso jetzt nochmal an und sage, Tasso, wie sieht das aus hier? Wir müssen jetzt hier dich nochmal ganz, ganz schnell reinholen. Wir haben gerade Top-Werbung für dich gemacht. Jeder weiß, mit welchem Gerät die meisten der Athleten arbeiten. Auch das ist relativ einfach erklärt. Das ist jetzt wirklich Werbung, wenn ich sage, das ist einfach auch die größte Blutmenge messt und deswegen die Werte relativ reell sind. Aber es ist halt einfach auch ein praktikables Gerät, weil was ich echt positiv finde, ist, dass halt wenn du eine Fehlmessung hast, wird Fehlmessung angezeigt. Und ich hatte vorher halt Geräte, wo das echt oftmals so war, dass du nicht genau wusstest, ist der Wert jetzt reell, ist er nicht
ja,
reell.
Ja, da kann ich mich noch dran erinnern. 2020, Trainingslager Fuerteventura, als du bei mir beim Schwimmen den Wert genommen hast. Junge, war das eine Fehlmessung.
Und das Geile war ja, das war ja auf Ansage. Das war wirklich.
Was eine Fehlmessung.
Dezember, Pre-Christmas Camp, Fred, T.O., Nick natürlich schwimmt hinterher, die beiden Jungs wirklich. Fred ist, glaube ich, gerade wieder eingestiegen, aber erster oder zweiter Tag, es war auch noch keine Sonnenbräune vorhanden. Die zwei sahen halt einfach super relaxed aus. Und bei Nicky Boy war schon der Nacken so ein bisschen rot. Die Badekappe wurde schon so abgedrückt, weil der Kopf auch schon so leicht rot war. Und ich so, Nicky Boy, du schwimmst hier gerade nicht Grundlage. Doch, doch, das flutscht richtig gut. T.O. und Fred stoßen sich ab, Nicky Boy wieder hinterher. Ich so, komm, wir messen mal Laktat. Und dann T.O. irgendwie 1,7. Fred 2,1 und dann Nick 2,8. Und
Fehlmessung. Nee, das kann das nicht sein. Das war mehr.
Nein, noch mehr war Rupster.
Der hat schon
die ganze Zeit gepustet wie so ein Karpfen. Der kam da immer an. Alter, Ruben, du schwimmst doch nicht locker. Doch, ich schwimm locker. Nee, der hatte über 4. Und dann hat er, ach, scheiß Gerät, das Ding ist doch kaputt. Das funktioniert nicht.
Stimmt, so.
Und dann wurden komischerweise bei ihm die Splits auch langsamer.
Ich sag's dir, das war eine Fehlmessung.
Herrlich.
Aber ich habe das sogar in Erinnerung, dass das bei mir sogar höher war als 2,8.
Nee, und beim Schwimmen, das muss man halt auch wissen, beim Schwimmen ist es natürlich so, dass auch der Grundwert ein höherer ist, gerade auch als beim Radfahren, weil natürlich der ganze Körper beansprucht wird, also dementsprechend mehr Muskelgruppen unterwegs sind. Deswegen ist der Grundwert beim Schwimmen auch am höchsten. Also da kann man da teilweise sogar in den Grundlagenbereichen irgendwie 2,5 Millimol messen. Und klar, das ist Nerdyism, aber ich meine, davon hast du halt irgendwie 5% wahrscheinlich, vielleicht sind es auch nur 1%.
Die meisten sind schon längst die es nicht interessiert, die haben eh schon ausgestellt jetzt hier.
Haben sie? Ja,
das war schon
wieder. Stimmt, wir sind auch schon wieder relativ.
War schon so deep drin.
Shit, wieso ist denn schon wieder so viel Zeit? Das ist ja gar nicht. Oh Mann, ey. Oh, aber das ist halt auch einfach spannend. Und das ist ja jetzt auch gerade tatsächlich gerade eine Phase, wo halt einfach VO2 Max Training bei vielen auf den Plänen steht und das ja auch total Sinn macht. Und das Thema wird halt auch einfach nicht alt und auch nicht langweilig. Und es ist ja auch einfach aktuell. Also es ist ja immer aktuell. Das ist ja das Spannende daran.
Absolut.
Nicht mehr aktuell ist es vielleicht in den letzten Wochen vor dem Ironman. Da sollte man dann Abstand davon nehmen.
Da macht es auch keiner mehr, glaube ich. Das habe ich zumindest noch nicht gesehen.
So ein, zwei Reize kann man noch setzen, um das nochmal zu triggern. Aber das ist dann bei den Profiathleten, bei den Amateuren muss das nicht der Fall sein.
Ah, jetzt ich sehe schon, die ersten werden jetzt schon nervös und schreiben sich schon in ihren Trainingsplan vorm Race Day nochmal eine VO2 Max Session.
Gucken erstmal alle, ob morgen beim Black Friday die Geräte irgendwo reduziert sind.
Ach stimmt, ist ja morgen, ne?
Morgen, weiß ich nicht, ich glaube ja.
Doch, ja, morgen ist großer Shopping-Tag. Können wir auch noch ankündigen. Dann haben wir das auch erledigt, bei uns gibt's nix.
Oh,
keine Rabatte. Ich hab mit Jan überlegt, ob wir es teurer machen. Doppelter Preis.
Ja, auch eine gute
Möglichkeit. Das Abo am Black Friday.
Absolut. Sag mal, aber ist das Shirt gut angekommen? Weil ich finde das ja richtig schick.
Absolut.
Ich hab mich tierisch gefreut.
Natürlich.
Ich finde das ein richtig, richtig gutes Running-Shirt.
Zu wenige gemacht wieder.
Ach, warst du wieder geizig. Mist.
Ja.
Aber ich finde das ist ja auch...
Ich mache ja bewusst. Ich will ja nicht einen riesen Stock rumliegen haben, sondern lieber schnell weg. Ein paar Leute freuen sich drüber, finden es geil und fertig. Und,
aber irgendwo habe ich gelesen, dass sich jemand beschwert hatte, dass es keine Frauenshirts gibt. Aber das ist doch Unisex, oder nicht?
Ja, ist Unisex. Die haben ja mittlerweile, Seiska ist ja auch so groß geworden, dass dieses Unisex-Thema auch nicht mehr gilt, sondern die ja auch jetzt jedes Produkt für Männlein und Weiblein haben.
Okay.
Habe ich auch überlegt, allerdings ist es wirklich so.
Also hast du einen Bock geschossen und hast nur an dich gedacht.
Nee.
Und an mich, hast du gedacht.
Nee, also Jana trägt die auch in einfach in ein XS und es gibt bis XXS runter. Den ganz kleinen Mädels passt es dann wirklich nicht. Aber ich habe hier noch 1, 2, 3, 4 Boxen stehen bei mir mit, muss ich irgendwann mir nochmal überlegen, was ich damit mache, mit übrig gebliebenen Frauenklamotten. Und wir haben, also ich werde es irgendwann auch noch wieder ausprobieren, aber wir haben leider bei Frauensachen immer das A, was überbleibt und die Retourenquote um 100% oder 200% höher ist. Und wir machen kleine Stückzahlen, wir sind kein Klamottenlabel, sondern es gibt einfach, wir machen ein paar T-Shirts, paar Hoodies, paar Laufshirts in geringen Stückzahlen, die ja dann auch meistens schnell weg sind. Und ja, dementsprechend gab es das diesmal nicht. Aber dann werden wir das nächste Mal mal wieder eins auflegen und es versuchen. Und dann kaufen hoffentlich auch viele Frauen, dass wir es dann auch für die nächsten Male beibehalten können.
Ich meine, klar, wenn das halt dann noch so tailliert geschnitten ist, dann muss es halt auch einfach passen, ne? Also ich glaube, das ist halt wahrscheinlich noch schwieriger. Aber ich glaube, wir bewegen uns hier gerade auf dünnem Eis.
Ja, nö, ich kann ja nur sagen, wie es ist. Also das ist ja
willst du sagen, dass dieses taillierte Shirt mir nicht passt oder was?
Ich habe ja nur gesagt, dass die Retourenquoten bei den Mädelssachen absurd viel höher waren.
Ja, du hast gesagt.
Dass wir auf vielen Sachen einfach, die wir dann nicht abverkauft haben. Also das hat dann auch damit zu tun, weil wir ja mehrfach dann mal irgendwie Versand selber gemacht haben, ausgelagert haben. Das hat da dann nicht so gut funktioniert. Und wir haben einen anderen Dienstleister und dann gibt es halt überall noch so ein paar Randgrößen, die wir dann nicht mehr damit rübergenommen haben, weil du ja auch immer Lagerplätze bezahlst und so, weil ich gedacht habe, ja, ich mache dann damit mal eine Verlosung oder sonst was. Und dieser Kistenstapel mit übrig gebliebenen Sachen, der wird hier immer größer und ich muss damit dann mal wirklich was machen.
Diggi, weil morgen ist Black Friday. Mensch, ja. Du hast doch jetzt auf der Zunge. Aber hast du nicht die Zeit.
Ja, ich muss die ja irgendwie listen und versenden und sonst was.
Gut, ja. Und morgen ist ja auch was, am 21.
Oder ich spende die einfach.
21.11. ist ja auch was. Bist du eigentlich bei Wikipedia? Nee, Wikipedia-Eintrag, Nick Stankenburg.
Nee, gibt es einen Nils-Görker-Eintrag? Bestimmt, glaub, oder? Ja. Als Profiathlet? Das? Boah, das muss ich gucken.
Ich habe ihn aber nicht geschrieben.
Also, ja, das ist ja schon mal gut, dass du selber deinen Wikipedia-Eintrag nicht geschrieben hast.
Ich glaube, es gibt Leute, die machen das wahrscheinlich. Meinst du? Aber von dir gibt es keinen, Nick Stankenburg.
Nils-Görker. Ja, da ist er. Oh, geil hier, guck mal. Ironman Germany 2008, das Bild.
Ist es?
Ja. Witzig. Nummer 16. Blauer Einteiler, Giant auf den Beinen, ja, wenig Sponsorenlogos.
So war die Realität. Ah, oh, herrlich.
Saucony Einteiler, Two Times You, Cappy. Mhm. Geil, stimmt, da gab es noch nicht mal GPS-Watches, so, ne? Du hast noch so eine normale Casio oder was ist das?
Nee, Suunto.
Suunto, ah, okay.
Suunto war da. In Rot, glaube ich, ne? Ist es die rote Suunto oder was?
Nee,
was
hab ich da? Nee, ist eine schwarz-silberne.
Oh, dann kann das auch nicht. Dann ist es wahrscheinlich eine Timex, die ich auf Hawaii mal gewonnen habe.
Ja, eine Timex ist das. Das sieht ja aus. Timex, genau. Und Power Timex,
der Klassiker.
Startband. 30, geil. Könnt ihr alle nachgucken. Lab. Wikipedia, da bin ich gerade drauf.
Du hast galant abgelenkt. Ich wollte eigentlich sagen, dass wenn du einen Wikipedia-Eintrag hättest, dann könnte man wissen, warum Nicky Boy am 21.11. nichts verschickt. So, jetzt habe ich zu viele Hinweise gegeben, ohne es zu verraten, weil du hast mich gebeten, es nicht zu machen. Gut,
ja, das stimmt.
Deckel drauf, oder?
Ah, aber wenn man bei Wikipedia nach mir sucht, findet man einen Eintrag. Ich hab keinen Eintrag, aber ich stehe bei Niklas Bock mit drin.
Ach, witzig. Ja. Niklas Bock und Nick Stankenburg.
Betreibt er zusammen mit Nick Stankenburg den Blog Pushing Limits.
Die dann in die Pornoindustrie sind. Der eine ist danach Autor geworden und der andere Hauptdarsteller.
Ja, herrlich.
So, komm, das Niveau ist jetzt wirklich ins Bodenlose gesunken.
Ja, am Ende gab es nicht noch mal ein paar Lacher. Komm, nach dem Nerd-Talk von dir.
Ja, stimmt, sorry. Entschuldigung.
Ich hoffe, die Leute hören das nicht um 22.08 Uhr, wie es jetzt bei uns ist. Sonst fallen dem einen oder anderen sicherlich die Augen zu.
Das stimmt.
Gut. Mit 3048, RT1,
VT2. Ich wünsche dir morgen einen schönen Tag.
Danke.
Einen schönen Tag. Und euch ein schönes Wochenende.
Ganz viel Kuchen essen werde ich morgen.
Genau, ess mal ganz, ganz viel Kuchen.
Ja.
Das klingt gut.
So mache ich
das. Sehr schön. So machen wir das. Deckel drauf und euch ein schönes Wochenende.
Bis nächste Woche. Tschüss.